Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Ja, Stefan, wir haben uns hier versammelt, um eine Premiere zu feiern.
Ein Tag nach St. Martin?
Ja, ist nicht St. Martin sogar heute? St. Martin ist ja auch so eine Zeit eigentlich, ne?
Ja, hier in Kempen wird das groß zelebriert, immer am 10.11.
Da ist, glaube ich, sogar der größte
St. Martin. Karneval ist nämlich heute, also ja, Karneval ist ja ein paar Stunden alt jetzt.
Und der größte St. Martinszug ist in Kempen, glaube ich, in NRW sogar, ne?
In das NRW ist es, glaube ich, tatsächlich einer der größten.
Krass.
Genau.
Das ist krass, ne?
Eine Riesengeschichte hier. Und
auch richtig schön, muss man dazu sagen, ne?
Für den St. Martinszug ist er richtig schön, genau. Ja, absolut. Also da wirst auch die Fackeln, die Eltern basteln halt die Fackeln für die Kinder in der Schule.
So. Ja, das ist doch schön.
Also normal sollten das übrigens die Kinder machen, aber es endet jedes Mal so, auch bei allen Eltern, dass dann die Eltern am Wochenende noch da sitzen und die Fackeln basteln.
Ja, deshalb bist du ein bisschen gestresst gewesen, hast aber trotzdem ein bisschen was gespielt.
Aber hallo.
Und ich habe auch, ich habe heute eine komplette Überraschung, ein Spiel, das ihr, ich würde sagen, zu 99,9% aller noch nie was von gehört habt. Und das leider zu Unrecht. Wir werden es heute aufdecken, aber wir haben heute eine Premiere. Wir haben uns was überlegt für euch. Ein Qualitätssiegel, könnte man sagen. Und zwar die große goldene Nudel verleihen wir heute zum ersten Mal, Stefan.
So ist es. Und wir haben ja darüber gesprochen, wir haben ja so ein bisschen festgestellt, dass bei uns beiden ist es sehr oft so, dass wir ja in der Regel konträre Meinungen haben oder öfters konträre Meinungen zu spielen. Ja. Aber es kommt hin und wieder vor, dass wir beide richtig begeistert sind von dem einen oder anderen Spiel. Und da das ja eine Seltenheit ist, haben wir gedacht, ist das uns selten genug, um das zu prämieren mit der goldenen Nudel? Also der Name ist Programm, würde ich sagen.
Das
eine große Ehre.
Ist auch schön. Ich sag mal, das Spiel sieht und sieht, goldene Nudel ausgezeichnet. Ne? Natürlich wird das jetzt auf jede Packung gedruckt. Ne? Das ist ja logisch. Nein.
Aber davon ist auszugehen.
Aber wir haben uns
enttäuscht. Spiel des Jahres.
Stell mal vor, ja. Uns ist wichtig, euch Spiele vielleicht nochmal gesondert herausstechend zu empfehlen, die wir wirklich beide richtig, richtig gut finden. Und wir reden hier beide von einer neuen Aufwärts. Bei dem Spiel, wovon wir heute reden, bin ich, glaube ich, sogar noch ein Stückchen begeisterter als du, Stefan. Ne? Aber du bist auch sehr begeistert. Also für mich ist eine 10 von 10. Ich habe es jetzt über 50 Mal gespielt in kürzester Zeit. Und auch dich hat es ja sofort gepackt, auch wenn du mit einer gesunden Skepsis da rangegangen bist, haben wir gesagt, ja, der Simon empfiehlt das, jetzt gucken wir mal, ob das auch was kann. Und ich glaube, dich hat es auch begeistert. Ne? Also du würdest es auch hochranken.
Nein, natürlich. Also es ist schon, wie gesagt, du hast es schon richtig erfasst, würde sagen, nicht ganz so Begeisterung wie bei dir, aber nach wie vor, das ist ein hervorragendes Spiel, ganz tolle Geschichte. Vielleicht nochmal kurz, woher kommen wir überhaupt mit diesem Award, die goldene Nudel? Das ist ja, dass wir uns generell mittlerweile sehr viel auch außerhalb des Podcasts darüber unterhalten, wie wir Spiele bewerten wollen. Hm. Wir haben angefangen, irgendwann mal diese Noten zu vergeben, so ein bisschen auf der grünen Wiese, sagt man, glaube ich, so, ne? So einfach sowas, so gefühlt, so ungefähr die Bewertung, und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, okay, jetzt müssen wir, aber wenn wir das jetzt öfters machen, dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, was ist eigentlich eine 7 von 10, was ist eine 8 von 10? Und ich würde mal sagen, da machen wir das irgendwann nochmal in einer gesonderten Folge, dass wir euch das ein bisschen näher bringen, wie wir das so einschätzen. Aber generell, ne, sind wir immer mehr so in Richtung, wir machen uns Gedanken, ne, wir spielen die Spiele auch mittlerweile deutlich öfters. Wir sind ja mal losgezogen, das haben wir ja selber schon vergessen, dass wir in der Gespielt-Folge so einen Ersteindruck machen.
Das und war damals so, ja. Ja.
Und es ist mittlerweile ja schon, dass wir öfters beide sagen, ah nee, das habe ich zu wenig gespielt, da rede ich gar nicht drüber. Das hebe ich, ne, das habe ich auch, meinte ich gerade noch in der Vorbesprechung, ne? Hier Cards and Karmas, Rage of the Ganges, erst viermal gespielt. So, das ist mir zu wenig. Da möchte ich noch ein besseres Bild abgeben können.
Ne? Ja, da ist ja auch unser Qualitätsmerkmal mittlerweile, würde ich sagen. Wir haben uns im Podcast ja auch verändert. Das ist auch gut so. Wir haben uns entwickelt und uns ist einfach wichtig, auch Spiele, über die wir sprechen, wirklich ein paar Mal zu spielen, ne? Und nicht nur eine Partie oder zwei Partien vielleicht, je nach Genre natürlich auch. Ein Eurogame muss ich jetzt auch nicht 50 Mal spielen, bevor ich drüber spreche. Ein Absacker vielleicht dann doch 10, 20 Mal, um dann einen besseren Eindruck zu bekommen. Ich würde das eher so in Netto-Spielzeit vielleicht messen. Aber trotzdem finde ich, ist das sehr wichtig, dass wir das auch beibehalten. Und deshalb sprechen wir auch heute erst über Tea Garden, obwohl ich würde sagen, die Meinung sich nicht sonderlich viel verändert hat im Laufe der Partien. Aber ich trotzdem wissen wollte, okay, wie führen sich die nächsten Partien jetzt noch an? Und das ist total wichtig ist. Und bei der Goldenen Nudel ist es jetzt auch so, dass wir natürlich beide das Spiel sehr häufig gespielt haben, ne? Also, dass wir jetzt nicht nach zwei, drei Partien hier einen Preis verleihen, sondern das ist wirklich ein Spiel, was wir auszeichnen, was herausragend im Jahr war. Und das werden wir auch in Zukunft noch weiterhin vergeben. Wir planen ja noch eine große Jahresrückblicksfolge im Januar. Auch da werden wir in verschiedenen Kategorien gucken, ob wir da vielleicht Übereinstimmung haben, um da die goldene Nudel zu verteilen. Aber uns war es jetzt auch einfach wichtig, damit zu starten oder ja, zu sagen, okay, wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben hier ein Spiel, was wir irgendwie jedem empfehlen wollen. Ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder so kleine Übereinstimmungen. Die fleißigen HörerInnen haben das sicherlich schon bemerkt. Die Spiele haben wir nicht vergessen, keine Sorge. Vielleicht kriegen die ja auch noch ihre Auszeichnung. Aber heute ist das Spiel eben ein ganz anderes, beziehungsweise heute wollen wir ein Spiel prämieren, was wir, glaube ich, zur Genüge in diesem Podcast schon besprochen haben und trotzdem ein letztes Mal ausführlich tun wollen, beziehungsweise nicht ausführlich vielleicht drüber sprechen, wie es funktioniert, sondern wir reden über Agent Avenue, den ersten Gewinner oder die ersten Preisträger der Goldenen Nudel. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch ein solches Spiel direkt ausgewählt haben. Ein Spiel, was vor der Messe kaum einer auf dem Schirm hatte. Ihr erinnert euch, ich war ja schon seit dem Prototypen letztes Jahr total gehypt. Und freue mich auch, dass das Spiel weiterhin so gut ankommt. Ich sehe es auf vielen Tischen. Also ich würde sagen, nahezu jedem, mit dem ich es gespielt habe, der hat danach gesagt, ich gucke mir das an, ich will es mir kaufen. Wir kriegen Nachrichten von euch tatsächlich diese Woche noch bekommen. Grüße gehen raus. Das magst du immer, Stefan, ne? Grüße gehen raus.
Sag dich ja bereits.
Ja, ja.
Grüße gehen raus und auf den Tisch bekommen oder so.
Ja, genau, und wir haben es ja auch häufig auf dem Tisch bekommen, genau. Ja, und von daher für mich ein absoluter No-Brainer. Also das ist für mich, ich sag mal, wenn man mit einem Preis starten möchte, so wie wir ihn definiert haben, ist für mich Agent Avenue der perfekte erste Preisträger tatsächlich. Wie siehst du das, Stefan?
Ja, was mir bei diesem Spiel, wie vielleicht bei sonst keinem anderen, immer wichtig ist, zu sagen, für das, was das Spiel sein soll. Und auch das ist ein Ausdruck, der mich langsam selber nervt, obwohl ich ihn sehr oft nutze. Ich hatte in irgendeinem Review auf YouTube mal gelesen, hat einer gesagt, ja, ihm ist das zu kurz. Ne, wo ich gedacht habe, ja, so ein Quatsch. Ne? Es ist ein kurzes Spiel. Ne? Es soll ein kurzes Spiel sein. Und wenn du was, und hat er gesagt, dann spiel lieber Seven Wonders Duel oder sowas. Und ich sage, das sind komplett andere Ansprüche an das Spiel. Und die kann man einfach nicht vergleichen. Und das ist es halt, was Agent Avenue sein will. Ne? Das ist ein Absacker. Und da kann eine Partie 2 Minuten dauern. Und, ne? Das geht manchmal ganz schnell. Ja. Und dann ist auch Castor manchmal Partien, die sind 10, 12 Minuten und dann besonders spannend. Aber das ist halt eben das Entscheidende, dass wir ja auch generell versuchen, das so ein bisschen zu abstrahieren und sagen, ne? Auch so ein kleines Spiel hat es verdient, genannt zu werden, erwähnt zu werden. Ein kleines Kartenspiel, was eben dann auch diese Kriterien erfüllt. Und das tut es, ne? Agent Avenue, ganz tolle Sache. Kannst du mit einer sehr großen Range an Leuten spielen, also von Anfängern wirklich, also wir haben es in der Familie gespielt, mit meinem Sohn, mit meiner Frau, bist auf der Arbeit mit Leuten, mit Profispielern immer schnell gespielt. Du spielst in der Regel auch nicht nur eine Partie, sondern eben zwei, drei Partien. Und die Besonderheit, das ist dann eben auch eben Teil des Spiels, ist ja in dem Fall auch so ein bisschen dieses, was hat er jetzt gelegt? Vielleicht auch ein bisschen Smalltalk dabei. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen nötiges Pfeffer.
Und ja, die Würze, genau.
Die Würze und das, also ganz, ganz tolles Spiel. Und was ich immer bei solchen Sachen mag, ist, es ist eigentlich so simpel. Ne? Es ist wirklich so simpel durchdacht und liefert dir dann ganz viel mit einem ganz einfachen Regelwerk. Daher verdienter Sieger.
Also für mich ist Agent Avenue auch besonders, das kann ich in einem Wort beschreiben, das ist Perfektion. Ne? Also du hast einen, weil ich sag mal, Christian Kuder und Laura Kuder hatten eine Idee und haben sie perfektioniert. Die Idee dieses I Cut You Choose Bluff-Mechanismus, ich lege eine Karte verdeckt hin und eine offen und der andere darf sich eine aussuchen. Das ist der Kern des Spiels. Ähnlich wie beim Mindpack. Ja, das ist aber eine so gute Idee gewesen, dass die daraus noch ein super Spiel konstruieren konnten. Das ist einfach eine fantastische Idee in Perfektion umgesetzt. Und wie du schon eben sagtest, ne, also manche Partien dauern nicht lange. Ich hatte auch eine Partie, die war nach zwei Zügen tatsächlich vorbei. Das ist crazy. Ja, das passiert. Ja, aber es gibt dann auch intensivere Partien. Und die verschiedenen Siegbedingungen, die Variabilität von dem, wie ein Spiel verlaufen kann, aber auch, ich kann es total einfach mit meinen Kindern vielleicht spielen und lasse die Zusatzkarten weg oder ich spiele es eben dann eher kompetitiv und eher mit ein bisschen Thrill auf der schweren Seite. Das ist so elegant gelöst und ich bin einfach vollkommen fasziniert von diesem Spiel. Ich war am Anfang so nach 10 Partien, dachte ich so, okay, kann das tragen, weil dann kennt man jede Karte ja, weil man weiß, was im Stapel so drin ist. Und ich habe gedacht, hält das? Und nach 50 Partien kann ich sagen, ja, auf jeden Fall. Es wird nicht schlechter. Es ist einfach die ganze Zeit das Gegenüber einschätzen und trotzdem auch vielleicht so ein bisschen schon zu rechnen. Es kommen neue taktische Möglichkeiten hinzu. Wenn ich jetzt die Karte spiele, dann müsste er die nehmen, um das zu machen. Oder, ne? Und das ist super. Das ist so perfektioniert in diesem kleinen Ding, wo ich sage, das ist für mich auch jetzt schon auf jeden Fall einer der Spiele des Jahres für mich. Ne? Und für mich auch ein Kandidat für Spiel des Jahres 2025, ganz klar. Auch wenn es das vielleicht dann nicht gewinnen kann, weil, wobei sagt die Jury ja selbst, das ist kein ausschlaggebender Punkt, ne? Aber letztes Jahr schon reines Zweispielerspiel, jetzt auch. Aber ich finde es super und bin sehr froh, dass wir das ausgezeichnet haben jetzt.
Ja, absolut. Und noch, du hattest gerade so die Nähe an Mindbug, ne, sind dennoch zwei unterschiedliche Spiele.
Voll.
Mindbug natürlich sehr, würde ich sagen, noch strategischeres Spiel.
Ja, an auch sich. Viel tiefer. Ja.
Und viel, viel tiefer, genau. Und tatsächlich ist aber das auch, was dazu geführt hat, dass Agent Avenue bei uns jetzt viel öfters auf dem Tisch ist, weil bei Mindbug, das ist schon immer, also wenn ich das spiele, dann muss man sich schon ein bisschen anstrengen und nachdenken. Ne? Mhm. Also die Überlegungen, finde ich, sind viel intensiver. Und Agent Avenue spielt sich einfach lockerer von der Hand. Das ist auch nicht so schlimm, mal wenn du verlierst. Sagst, ja gut, so war das. Und das sind die viel angenehmere, leichte, schnelle Partien.
Ja, ist ja auch ein viel zugänglicheres Spiel. Hat eine viel breitere Zielgruppe jetzt als Mindbug beispielsweise. Ja. Also ich würde sagen, wenn du jemanden Agent Avenue empfiehlst, dann hast du eine deutlich höhere Trefferquote, dass ihm das Spiel gefällt, als bei Mindbug. Auch wenn Mindbug auch ein fantastisches Spiel ist. Ne? Ist mein allerliebstes Spiel. Aber ich weiß, wenn ich das jetzt meinen Eltern zum Beispiel empfehlen würde, hätten die da vielleicht nicht so viel Spaß dran. Bei Agent Avenue kann ich auch sagen, auch meine Eltern finden da große Freude dran. Die spielen auch mittlerweile die erweiterte Version mit den Zusatzkarten. Also, ja, fantastisch.
Ja,
wir haben noch netterweise zwei Nachrichten, nämlich einmal von Christian Kuder und Laura Kuder und einmal von Marvin Hegen, dem Publisher von quasi mit Lerdlab Games das Projekt begleitet. Wir haben jetzt zwei kleine Danksagungen bekommen und die würde ich jetzt einfach mal einblenden und danke auch wirklich nochmal an Nerdlab Games und auch Laura und Christian Kuder für dieses tolle Spiel. Also es darf man auch mal einfach zurückgeben, dass man sagt, das ist toll und genau das wollen wir auch mit diesem Preis machen. Und wir hoffen, dass noch viel, viel mehr Leute dieses Spiel spielen, weil es ist herausragend.
Hallo, ich bin Christian Kudel.
Und ich bin Laura Kudel. Wir haben uns beide total gefreut, dass unser Spiel Agent Avenue gerade mit der goldenen Nudel ausgezeichnet worden ist. Wir spielen das Spiel selbst immer noch mehrmals pro Woche und es freut uns, dass es auch anderen Menschen so viel Spaß zu machen scheint.
Das Spiel ist ja gerade in Essen rausgekommen und wir waren alle echt begeistert, dass Agent Avenue so gut bei den Leuten angekommen ist. Wir freuen uns wirklich sehr über die goldene Nudel und hoffen, dass dadurch noch mehr Leute das Spiel entdecken.
Moin Simon, moin Stefan und vielen, vielen Dank für die goldene Nudel. Es freut mich wirklich unglaublich, diesen Preis von euch zu bekommen, weil es ist der erste Preis, den wir mit Agent Avenue gewinnen und ihr wart ja auch eine der Ersten, die das Spiel wirklich abgefeiert haben. Damals, als es noch tatsächlich sogar noch Magical Kitchen hieß in der Entwicklungsversion. Deswegen freut es mich umso mehr, den Preis von euch zu bekommen. Und ich wollte eigentlich nur dem Team danken, weil so ein Projekt ist nur möglich, wenn die richtigen Leute zusammenkommen. Und ich glaube, das ist die Stärke, die wir einfach bei NerdLab Games haben, dass einfach extremst talentierte und motivierte Leute zusammenkommen. Das betrifft zum einen natürlich Christian Kudal und seine Frau Laura Kudal, die dieses grandiose Game Design für Agent Avenue gemacht haben. Aber auf der anderen Seite auch Dominik und Alex hier vom NerdLab Games Team, die über 2 Jahre hinweg das Spiel grandios begleitet haben und so viel Herzblut in das Game Development gesteckt haben. Und erst dieser Einklang hat das letztendlich zu dem Spiel gemacht, das es jetzt ist. Und das Ganze würde natürlich nicht so schön aussehen, wie ihr vielleicht noch vor eurem ersten Prototypen, den ihr gespielt habt, wisst. Deswegen ganz, ganz großes Lob auch an Fanny, unsere Illustratorin für das Spiel. Die hat die anthropomorphen Kreaturen hier wirklich super schön zum Leben erweckt und genau den Theme rübergebracht, den wir uns da vorgestellt haben. Aber auch an Max, unseren Grafikdesigner, der im Team immer unsere grandiosen Spiele letztendlich setzt, die Boxen designt und die Karten und so weiter, alles drumherum mit Icons versorgt, was wirklich im Einklang dann ein super Ergebnis geworden ist. Vielen, vielen Dank, dass Agent Avenue bei euch so gut ankommt und dass ihr uns unterstützt habt und uns eure Wertschätzung zeigt durch eure Arbeit und diesen super Preis. Vielen lieben Dank und macht auf jeden Fall weiter so. Ciao!
So viel zu unserer ersten goldenen Nudel. Vielen Dank nochmal auch von meiner Seite an die beiden Designer und auch NerdLabs Games. Freue mich auch und hoffe, dass das vielleicht auch der Start ist von noch mehr Spielen, bitte, die von den beiden da kommen. Du hattest ja schon mal, Simon, angedeutet, dass da was Nächstes zu erwarten ist. Wir sind gespannt.
Ja, Richard Garfield macht mit Christian Kudal ein Spiel, was so ein bisschen an King of Tokyo erinnert. Also es ist mit 4 Würfeln und krassen Fähigkeiten, aber eher so Last Man Standing mäßig. Und es sieht, Final Titan heißt es, sieht interessant aus, startet aber erst nächstes Jahr im Kickstarter. Aber alles, was dieser Mann designt, Christian Kudal, ganz ehrlich, das muss ich mir anschauen, weil bisher war noch nicht viel Negatives dabei. Und er hatte mir damals auch ein paar Prototypen oder einen Prototypen noch gezeigt. Und der war auch sehr vielversprechend. Also diese Ideen, das ist wirklich Ausnahme, ne? Und das ist toll. Aber hast du denn irgendwas Tolles gespielt in der Zeit?
Ich wollte gerade sagen, jetzt zurück zu unserem Usual Business. Wir sind bei einer neuen Gespielt-Folge angelangt. Diesmal ohne unseren geliebten Michael. Da fehlt schon so eine Hälfte meines Herzens. Aber ich habe ja dich. Und
Danke.
Das ist
die Hälfte des Herzens fehlt, aber du hast ja mich, ja.
Ich habe dich als ein Zwanzigstel von meinem Herz.
Okay, okay.
Naja, Simon, die Liebe ist groß. Ich freue mich, dass wir beide hier sind.
Groß, das ist auch geil. Du kannst Komplimente, ja.
Ja,
schön.
Meine immer wieder Liebe schön zu mit dir ist gigantisch.
Ja, okay.
Nicht so gigantisch, aber wie der nächste Titel.
Oh, was für eine Überleitung. Was für
eine schlechte Überleitung. Und zwar, ich habe ein Spiel gespielt aus meiner Essen-Loot-Sammlung. Und zwar reden wir über Saltfjord. Saltfjord ist ein Eurogame von den beiden Autoren Christian Amundsson und Eilif Svensson, glaube ich. Mhm. diese beiden sind vor allem bekannt, wahrscheinlich am bekanntesten durch Revive, welches ich tatsächlich auch erst vor kurzem für mich entdeckt habe und anders als du, glaube ich, sehr gut finde. Du hattest so gesagt, ja, geht so, muss ich jetzt nicht öfter spielen, ja. Ne, fand es okay. Tatsächlich bei uns wird das immer mehr so zum Renner, also ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne. Die beiden haben aber tatsächlich, ach übrigens haben sie auch Trails of Tucana gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Das haben wir bei uns in der so ein Pen and Paper Familienspiel, würde ich sagen, insbesondere. Also ein bisschen einfach, Pen and Paper, Roll and Write, sorry.
Habe ich aber nie gespielt tatsächlich.
Ja, das ist eigentlich, das ist so ganz nett. Also finde das immer. Mittlerweile ist da halt so viel passiert auf dem Markt, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich es bewerten würde, aber es hat hier in der Familie eigentlich immer viel Spaß bereitet. Und sie haben noch ein anderes Spiel erstellt, designt, und zwar Santa Maria. Und Santa Maria ist ein Spiel, was hier links bei mir im Regal steht. Und dafür muss ich mich vielleicht schämen, also aus deiner Sicht garantiert. Und zwar geht es wieder um Kolonisten. Und das habe ich aber damals immer noch hier behalten wegen der schönen Mechanik. Das ist einfach ein Spiel gewesen, was ich so alle zwei Jahre mal gespielt habe. So.
Sieht auch wunderschön aus, ne? Santa Maria.
Ja, absolut.
Ironisch genannt. Sieht aus wie so ein typisches deutsches Eurogame irgendwie.
Ja, genau. Und das wird mit Saltfjord auch wenn, da haben natürlich viele gesagt, das, natürlich sieht das schon besser aus.
Ja,
aber,
schon.
Lass uns das nochmal kurz parken. Wo ist hier die Connection zwischen Saltfjord und Santa Maria? Saltfjord ist eigentlich Santa Maria Teil 2, also das viel bessere Santa Maria. Mhm. Und kann man jetzt schon mal sagen, es ist quasi eine Neuauflage dieses speziellen Mechanismus. Und es gibt nämlich genau eine ganz besondere Mechanik. Wir reden hier über Dice Placer und Dice Drafting. Wir würfeln am Anfang eine bestimmte Anzahl an Würfeln und haben dann ein Raster von 6x6. Und diese sind quasi von 1 bis 6, links nach rechts, von oben nach unten sortiert. Und ich darf mir dann die normalen Würfel aussuchen und die triggern dann die Spalte und oder Reihe, je nachdem, welchen Würfel ich aussuche. Und dann werden alle Aktionen, die auf diesem Board in dieser Spalte vorhanden sind, ausgeführt. Jetzt kommt die erste Besonderheit hinzu, dass am Anfang sind nur wenige Aktionen auf diesem Board vorhanden. Das heißt, ich puzzle mir sozusagen meine eigene Engine zusammen, die auf denen ich dann eben diese Würfel platziere. Dazu kommen jetzt so mehrere Besonderheiten, dass wenn ich dann eine Spalte oder eine Reihe komplett zubaue, dann werden irgendwelche Boni getriggert. Und wenn ich diese Aktion in einer Spalte oder Reihe ausführe, bleibt der Würfel darauf liegen, auf der letzten Aktion. Das heißt, wenn ich in der letzten Runde zum Beispiel platziere ich 6 Würfel, dann muss ich immer gucken, wie arrangiere ich das, wie puzzle ich mir das zusammen. Und diese Mechanik hat mir bei Santa Maria schon unglaublich gut gefallen. Und das Spiel an sich hatte sonst so, war das so eher okay. Aber eben diese Mechanik war der Star. Und was die beiden jetzt gemacht haben, ist quasi diese Mechanik als Hauptdarsteller zu nehmen und da einfach noch ein vernünftigeres, richtig gutes Spiel drum zu bauen. Und das, ob das geklappt hat oder nicht, schauen wir mal. Aber ihr könnt es vielleicht schon aus dem Ton heraushören, dass ich jetzt nicht so enttäuscht davon war. Bei den Mechaniken lasst mich noch kurz zwei Nebendarsteller erwähnen, und zwar nämlich gibt es eine Lieferungsmechanik, das heißt, man müssen so Aufträge erfüllt werden, die dann wiederum am Ende einer Runde bestimmte Aktionen triggern. Das ist tatsächlich auch sehr nett gemacht. Und es gibt eine sehr schöne Ressourcenmechanik, wo man die Ressourcen wiederum benutzen kann, um die Würfelzahlen zu ändern. Aber vor allem auch gibt es so Upgrades. Also Fisch ist das niedrigste und dann hast du quasi noch 3 Stufen darüber, dass du dann Fisch in Holz wandelst und Holz in eine Planke, und mit denen kannst du dann wieder unterschiedliche Sachen machen. Und die haben auch alle, die Bücher sind dann gut für irgendwelche anderen Upgrades. Generell wurden dann noch, bei dem alten Santa Maria gab es noch so 2 Leisten zum Hochklettern, die hat man nochmal ersetzt durch eben Upgrades und auch diese Fischmechanik. Und Ja, also mechanisch ist einfach, würde ich mal sagen, da das Wissen der letzten 5, 6, 7 Jahre der beiden Autoren reingeflossen. Und die haben hier halt wirklich einfach mal ein richtig, richtig gutes Spiel hingestellt. Wo ich sagen würde, Santa Maria ist für mich eher so eine 7 von 10. Eben hauptsächlich wegen dieser Würfelmechanik. Aber bei dem Saltfjord wurde mal richtig noch einiges hinzugelegt. Und es ist aber dennoch ein Eurogame. Ein Eurogame per se, und zwar nicht so sehr wie Seti, weil es ist thematisch einfach nicht vorhanden. Also wenn du sowas wie, wir sprachen bei Sunavalo in der letzten Folge so drüber, ne, dass das hier spielst du nur wegen der Mechanik. Ja, ja, da ist was mit dem Fluss und dass du da angeln gehst. Aber literally nobody cares. Und das ist wirklich nur, man kann es gegen auch alle anderen, man könnte es gegen jedes Thema austauschen, ne? Was ja bei Seti nicht der Fall wäre. Das ist ja das Schöne an so einem Seti, dass die Mechanik unglaublich gut eingebettet ist eben in die Thematik. Aber hier geht es dafür nur um die Mechanik und die ist hier der Star. Aber dieses Puzzle, vor das ich gestellt werde, ist halt unglaublich gut. Das macht jedes Mal immer wieder Spaß. Du hast einen sehr hohen Wiederspielreiz aus meiner Sicht in Form von unterschiedlichen Sachen, wie es Siegpunkte gibt, unterschiedliche Special Powers, die man kriegen kann, starten kann. Und natürlich dann auch eine relativ hohe Interaktivität. Also es werden diese Würfel gewürfelt und ich habe es nur zu zweit bisher gespielt, aber dann wirklich zu gucken, okay, welche, ich habe jetzt hier dann so einen Plan, was würde ich ungefähr gerne mit den Würfeln machen, aber ob der aufgeht oder nicht, weiß ich nicht. Und dann schaue ich natürlich, okay, was könnte der andere vielleicht auch gebrauchen? Er hat eine sehr starke Reihe in der 3, dann wird er wahrscheinlich die 3 nehmen. Okay, es ist nur eine 3, ich könnte die 3 aber auch gut gebrauchen, also nehme ich sie vielleicht lieber vor dem meinem Gegenspieler. Dieses Puzzle hat mir unglaublich viel Spaß gemacht bisher. Ich fand es super unterhaltsam. Es gibt eine kleine fortgeschrittene Mechanik. Das ist so ein Wagen, den sollte man wahrscheinlich in der ersten Partie weglassen, hätte ich gesagt. Aber ich würde ihn in der zweiten Partie, glaube ich, direkt dazu nehmen. Das ist nochmal so eine Sondermechanik. Der fährt auf deinem Brett, auf diesem 6x6 Raster dann mit rum. Und den kannst du auch nochmal triggern, wenn du dann aktivierst in der Spalte, wo er gerade steht. Und du willst ihn nachher, der startet links oben und du willst ihn nachher rechts unten haben, weil er dir dann mehr Siegpunkte gibt. Und es ist overall, finde ich, einfach eine sehr schöne Kombo, auch aus diesem Dice-Drafting, aus dem Engine-Building, hat mich bisher einfach sehr begeistert.
Würdest du sagen, also wie sich das jetzt angehört hat, das ist quasi der Grundmechanismus von Santa Maria, aber dann trotzdem ein komplett neues Spiel eigentlich drumherum gebaut?
Nee, leider nicht. Also nicht komplett. Also das ist sehr, sehr ähnlich zu Santa Maria. Auch also diese Liefermechanik, die ich gerade beschrieben habe, die gab es in dem Santa Maria auch. Und da gibt es eben auch so ein paar Leisten, die wurden jetzt einfach verbessert. Also ich fand Santa Maria kein schlechtes Spiel. Also wie gesagt, 7 von 10. Aber das haben sie, die haben eigentlich alles genommen von dem Spiel, was so okay ist. Und das wirklich nochmal verbessert. Ne? Okay. Zum Beispiel gibt es da diese gibt's so Möglichkeiten jetzt, dass du so, das sind so Zahnräder, ne? Das sind so Upgrades, Verbesserungen. Und da kannst du dich auch entscheiden, worauf willst du dich spezialisieren? Gehst du erst auf das Fischen oder eher auf diese Aufträge? Und ja, das sind einfach Upgrades, was aus dem okayen Spiel jetzt ein sehr gutes Beiwerk geliefert hat.
Also es ist eher eine Überarbeitung als ein neuer Titel quasi.
Ja, das ist eine Überarbeitung.
Aber es macht ja nichts.
Mehr als jetzt ein Skymines mit Mombasa, wo man ja wirklich das gleiche Spiel, nur ein anderes Thema mit minimalsten 2 Änderungen. Also die Änderungen sind schon deutlich größer. Aber wir hatten das Thema beim letzten Mal. Das ersetzt Santa Maria eigentlich. Also du kannst es eigentlich jetzt verkaufen.
Ja.
Es gibt keinen Grund mehr, das alte Spiel, das Santa Maria zu spielen.
Das heißt, es eigentlich die Zielgruppe ist auch relativ klar, ne? Würde ich jetzt sagen.
Genau, die Zielgruppe ist klar. Es ist halt wirklich dieses, du musst so ein bisschen diese Begeisterung für diese Eurogame-Puzzle haben, ne? Wo du sagst, auch Thema, okay, ist mir jetzt nicht so wichtig. Und ich freue mich hier wirklich, wie ich das hier löse, wie ich versuche, hier die Würfel zu platzieren. das ist die Zielgruppe.
Ja, also das mechanisch spricht mich das total an und thematisch stößt es mich irgendwie ab durch das Fischen und alles. Aber ja, das macht das ja nichts.
So. 0815, ne?
Ich würde es auf jeden Fall mal anspielen, ne? Gerade wegen, gerade auch wegen diesem Mechanismus, dieses Reimpräsens. Das erinnert mich so ein bisschen, das ist total interessant. Dieser Mechanismus erinnert mich so ein bisschen an Reisende des Tigris. Das hat es ja noch nicht gespielt, ne?
Da kann ich leider wenig zu sagen.
Aber da ist es nämlich auch so, du baust dir auch da dein Feld auf. Das ist aber nur so eine der Teilmechaniken, ist jetzt keine Hauptmechanik, wobei es schon wichtig ist, aber auch da baust du dir quasi so Spalten auf und je nachdem, welchen Würfelzahl du nimmst, aktivierst du eben oder kannst eben die Symbole nutzen, die in dieser Spalte liegen. Es ist ja quasi fast das Gleiche, nur dass es eben eine deutlich geringere Matrix ist. Aber ich finde auch da den Mechanismus sehr cool. Also würde es mir mechanisch auf jeden Fall auch mal anschauen.
Ja. Es ist auch relativ schnell gespielt, würde ich sagen. Und ich würde mal behaupten, du und deine Frau, ihr zieht da eine Runde in einer halben Stunde durch.
Ja klar, das ist ja logisch, was nicht. Ja. Es steht ja 45 bis 90 Minuten dran. Das ist ja wirklich auch für ein Eurogame sehr kurz. Was ja auch nicht schlecht sein muss. Also
genau, es sind nur drei Runden. Und ja. Die letzte ist dann ein bisschen länger, weil einfach dein Board voller geworden ist. Gerade aber die erste Runde spielt sich super schnell dahin und also das mag ich auch sehr gerne. Es ist jetzt nicht zu kompliziert und daher ein schönes Puzzle. Ja. Um mal jetzt in unserem schönen Wertungssystem auf der grünen Wiese, würde ich sagen, ist das für mich so eine 8 von 10.
Ja.
Vielleicht Potenzial für mehr, das wird jetzt sich zeigen. Ne? Also wie lang trägt dieser Mechanismus nach jetzt, ich habe es viermal gespielt und fand das bisher, ja, also kann ich empfehlen, wie gesagt, für das, was es ist, sehr schönes Ding.
Ja, cool. Interessant, interessant.
Aber Simon, jetzt hast du die Chance. Ja.
Machen wir doch mit Eurogame weiter, tatsächlich. Ja. Ein Spiel, wo wahrscheinlich sehr viele von euch auf die Meinung warten und ich kann das absolut verstehen, ist das nächste Tomasz Holleck-Spiel. Ich glaube, auch du wartest auf meine Meinung, weil ich weiß, dass du so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt und sagst, das würde mich schon interessieren jetzt, was du dazu zu sagen hast.
Aber du hast doch gesagt, das ist ja nicht verfügbar.
Es ist nicht verfügbar, aber du könntest es ja bei mir theoretisch ausleihen. Um dafür natürlich im Podcast drüber zu sprechen, ist ja klar. Ist ja immer hier eine Symbiose. Der große Nachteil vorweg, freut euch nicht zu sehr oder freut euch gerne auf dieses Spiel, aber der Reprint wird wohl erst im Frühjahr nächsten Jahres kommen. Dennoch habe ich ja alle drei Tomasz Holleck-Spiele mit eingesackt, zwar in Galileo Galilei, Seti und Teagarden. Über Seti haben wir viel gesprochen und es kam auch schon wieder am Wochenende auf den Tisch und ich muss sagen, mit jeder Partie steigt es wirklich nochmal in meiner Gunst. Also da auch nochmal die Ermutigung an dich, Stefan. Pack das ruhig auf den Tisch, wenn du sagst, okay, ich will einfach jetzt doch nochmal, Teagarden reizt mich auch, dann pack ruhig Seti in der Zeit auf den Tisch. Oder alle, die jetzt hier zuhören, Seti ist wahrscheinlich das Beste von den drei Spielen. Das liegt einfach so ein bisschen an der Replayability, also an dem Wiederspielreiz des Spiels. Galileo Galilei hat es bei mir ja sofort rausgehauen, also das ist auch kein schlechtes Spiel. Ich fand es auch nicht schlecht, es sieht top aus, aber es hat eben die Erstpartie dann nicht überlebt. Und das liegt bei mir mittlerweile eben auch daran, dass ich da sehr rigoros zur Sache gehe. Ne? Also wenn mich ein Spiel nicht direkt sehr überzeugt, gerade nach der Messe, dachte ich mir, nee, also dann darf es jetzt auch gehen. Und vor allen Dingen hatte ich bei Galileo Galilei auch das Gefühl, ich hatte auch jetzt schon in der ersten Partie einen sehr guten Eindruck von dem Spiel. Das Ganze hat sich bei Teagarden bestätigt, denn gerade bei solchen Eurogames hat man doch im ersten Eindruck schon eine ganz gute Einschätzung von dem Spiel und weiß, okay, das mache ich im Spiel und das werde ich in der nächsten Partie anders machen oder es ist doch vielleicht bei der nächsten Partie sehr ähnlich. Es geht um Teagarden. Wir sind im altertümlichen China und werden Tee anpflanzen. Erstmal ein Thema, wo der Stefan wahrscheinlich sagt, interessiert mich gar nicht. Und ich würde sagen, ist nett. So, es ist für mich jetzt aber auch kein sonderlich krass thematisches Spiel, wie jetzt SETI es ist. Es ist ein Eurogame, wo manche Mechaniken schon Sinn ergeben mit der T-Produktion, aber wo ich jetzt auch sage, ja, das ist jetzt aber auch, das spielst du auch schon wegen der Mechanik. Wobei du es bei SETI auch wegen der Mechanik spielst, da die Thematik spielt da eben rein. Interessanterweise habe ich gelesen, dass Tomasz Holik wohl sehr großer Tee-Fan ist und Tee sehr gerne trinkt und der deshalb dieses Thema gewählt hatte. Aber viel interessanter ist natürlich jetzt, was machen wir in dem Spiel? Es ist ein Deckbuilding-Euro-Game, könnte man sagen. Und das war auch der Grund, weswegen ich mir dieses Spiel geholt habe, weil der Pitch erstmal interessant klingt. Wir haben kein klassisches Worker-Placement, wie man es jetzt vielleicht bei einem Arnak hat oder auch bei einem, was hatten wir letztes Mal noch? Sag mal schnell hier, mit dem Fluss. Jetzt ist mir der Name entfallen, peinlich. Mit den Lewis und Clark, so. Genau. Also es ist kein Worker Placement mit Karten. Das hatten wir, also haben wir eher selten. Und ich würde auch generell sagen, Tigan ist ein einzigartiges Spiel. Ich habe kein Spiel, was in diese Kerbe reinschlägt. Und das ist auch bei Tomasz Holik, zumindest bei SETI und Tigan, bei beiden Spielen so der Fall, dass ich sagen würde, die sind auch herausstechend an sich. Im Kern haben wir ein Kennerspiel, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall nicht Expertenniveau, bei dem wir Tee anbauen und das Ganze eigentlich kartengesteuert ist. Wir haben ein typisches Leistengeklettere dabei. Wir haben Action Selection und in unserem Zug haben wir Handkarten und können die ausspielen und priorisieren dabei, mit welcher Stärke machen wir welche Aktionen. Das ist ganz interessant, weil wir uns so ein bisschen entscheiden müssen, was machen wir in meinem Zug, wo legen wir Prioritäten rein. Wir können neue Karten zum Beispiel auch kaufen. Und das Interessante bei dem Deckbuilding-Mechanismus ist, wir bekommen die Karten sofort auf die Hand. Das heißt, wir können sie nicht im gleichen Zug, aber in der gleichen Runde nochmal nutzen. Und auf den Karten sehen wir auch, zumindest wenn wir jetzt die Standardkarten weglassen, auch häufig so Nebenaktionen, wo wir dann quasi einen Fluss entlang gehen können, auf einer anderen Leiste weitergehen können und so weiter. Wir sehen aber auch Teekannen und die brauchen wir zum Beispiel, um stärkere Karten später zu kaufen. Das ist ganz interessant gemacht, dass wir eben 5 verschiedene Stärkestufen an Karten haben, die wir in unser Deck bekommen können. Und die bringen auch alle schon Siegpunkte. Gefühlt alles in diesem Spiel bringt Siegpunkte, was erstmal sehr cool ist. Dadurch hat man nie das Gefühl, ich habe jetzt sonderlich schlecht gespielt. Man muss eben so ein bisschen optimieren. Und der zweite Mechanismus, der wirklich nochmal was Neues bringt, weil das Platzieren und Ernten von Tee und so weiter, das kennen wir alles aus anderen Spielen schon eher. Aber der andere Mechanismus ist die Kaiserleiste, auf der wir hochgehen können. Und jede zweite Stufe dürfen wir uns eine Karte in unser Deck tun, die eine Endbedingung noch uns erfüllen lässt. Zum Beispiel für jede Karte in unserem Deck, die nachher ein bestimmtes Symbol hat, bekommen wir Punkte. Oder wir bekommen generell 12 Punkte. Wir bekommen vielleicht für jeden übrigen fermentierten Tee Punkte. Und das ist ganz interessant, weil die Karten auch generell sehr stark sind. Also die bringen uns auch fürs Spiel etwas. Das ist ganz interessant, weil ich finde, in vielen Deckbuilding-Spielen sind die Karten, die Punkte, die richtig Punkte bringen am Ende, bringen dir die nichts. In diesem Spiel ist es so, es skaliert sich die ganze Zeit höher. Du fängst langsam an und gegen Ende werden deine Züge länger, deine Züge werden krasser, du kriegst mehr Punkte. Das ist unfassbar belohnt. Und ja, ich kann nicht viel Negatives über dieses Spiel sagen, außer, dass ich finde, dass es sich ähnlich wie viele andere Eurogames, ich spiele jetzt zum Beispiel so mein Standardbeispiel ist da so Underwater Cities, dass es sich recht ähnlich jedes Mal anfühlt. Das heißt, jedes Mal werde ich natürlich schnell versuchen, neue Karten in mein Deck zu bekommen. Ich werde jedes Mal versuchen, neue Teeanbaugebiete zu erschließen, um eben ein dauerhaftes Teeeinkommen zu bekommen. Und in diesem Gerüst kann ich natürlich trotzdem meine Entscheidungen treffen und spiele auch anders. Ich habe zum Beispiel gestern, haben wir beide einen neuen Highscore erreicht in der Partie. Und das ist interessant, weil ich komplett anders gespielt habe als sonst und so eine andere Priorität gesetzt habe, aber ohne jetzt dieses klassische Konstrukt, was ich vorher hatte, zu verlassen. Also du darfst jetzt nicht wie bei einem SETI erwarten, jedes Spiel musst du auf neue Ereignisse reagieren oder so, sondern es ist wirklich ein komplettes, normales, rundes Spiel. Typisch Eurogame, das spielst du nicht jede Woche. Das bringst du alle paar Wochen, alle paar Monate mal auf den Tisch und ich bin mir sicher, das wird bei uns auch in der Sammlung bleiben. Und das sage ich deshalb, weil ich finde, dass es in, für das, was es ist, ne, hast du schon gesagt, ist schlecht, das jetzt immer sagen. Aber ja, es ist ein Eurogame, was in sich geschlossen jetzt nicht diese Riesenvariabilität hat, wie vielleicht die herausragenden Vertreter des Genres, aber was mir jedes Mal trotzdem Freude bereitet. Und deshalb bin ich auch abschließend bei so einer 8,5 aktuell. Ne, mit Tendenz nach oben und unten, das kann ich noch nicht genau sagen. Das kommt auch eben drauf an, wie oft kommt es jetzt noch auf den Tisch. Ich würde auch sagen, nach den Partien, die wir jetzt gemacht haben, wird es auch erstmal wieder ins Regal zurückgestellt werden und in ein paar Monaten wird der Moment kommen, wo wir sagen, komm, lass uns das nochmal rausholen. Das Praktische ist, da werden wir nicht so viele Regeln mehr durchgehen müssen. Ne? Es gibt eben dieses Action-Selection-Prinzip, 5 verschiedene Möglichkeiten, dann gibt es Nebenaktionen. Aber im Kern ist das jetzt nicht richtig komplex. Nicht so wie SETI beispielsweise. Und von daher, von mir gibt es da trotzdem eine eindeutige Empfehlung. Also ich finde es cool und bin sehr froh, dass ich es noch bekommen habe und hoffe, dass der Reprint dann demnächst noch mal ein bisschen schneller vielleicht ranzieht, damit auch andere in den Genuss kommen können.
Habe ich dich da richtig verstanden, dass das nah an Underwater Cities ist? Oder?
Nee, von der Wiederspielbarkeit her, würde ich sagen. Also in Underwater Cities würde ich sagen, wenn ich das jetzt aus dem Regal hole, ich weiß schon ungefähr, was ich mache. Du musst jedes Mal auf Produktionsketten gehen, du musst jedes Mal irgendwelche Tunnel bauen, du musst irgendwie deine Ressourcen ans Laufen kriegen. Das Grundgerüst ist immer gleich und dann musst du im Grundgerüst eben gucken, was mache ich da. Also auch Underwater Cities ist kein Spiel, was ich jetzt jede Woche auf den Tisch bringe. Ein SETI beispielsweise, dadurch, dass es eben so krass kartengesteuert ist und dass es eben, dass jede Karte einzigartig ist und dass man eben auch nicht weiß, mit welchen Aliens spielt man und so weiter, würde ich sagen, ist die Wiederspielbarkeit da deutlich höher. Bei Teagarden jetzt auf 5 Partien zu kommen, wird vehement länger dauern als bei SETI, ist meine Prediction jetzt. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 3 oder 4 Partien, aber für mich ist das Ding jetzt auch erstmal abgehakt und ich sage, ich hatte da bisher großen Spaß dran und ich werde da auch weiterhin großen Spaß dran haben. Aber ich finde, auch bei Eurogames muss es auch nicht so sein, dass ich das jetzt jede Woche auf den Tisch bringe. Auch in Prager, auch wenn ich es super toll finde, auch das ist im Kern jedes Mal recht ähnlich. Und da es hier auch unterschiedliche Wege gibt, um Punkte zu kriegen, finde ich das auch keinen großen Kritikpunkt. Es ist nur eben von der Motivation her so, dass ich sagen würde, ja, jetzt warte ich erstmal, bis es wieder auf dem Tisch ist.
Kann man, also das, wenn du so die, wenn ich versuche so ein bisschen die Kritik bei dem trotzdem guten Spiel so rauszuhören, verstehe ich die so ein bisschen so in die Richtung, dass angenommen es wäre jetzt aufgebaut, dass du sagen würdest, okay, wenn ich dann sehe, welche Karten ich eventuell nehmen könnte, ich wüsste schon, okay, wahrscheinlich würde ich immer auf die Karte gehen, die das am besten macht.
Nee, das tatsächlich nicht, weil das macht das Spiel tatsächlich sehr gut. Gut, dass du es erwähnst, weil wir haben ganz viele Karten in Stapel 1, 2, 3, 4, 5 und davon nehmen wir nur einen Bruchteil. Also zu zweit nehmen wir nur 4 Karten aus den jeweiligen Stapeln. Das heißt, du musst schon darauf reagieren, ähnlich auch wie bei Underwater Cities eigentlich. Welche Karten gibt es überhaupt dieses Mal und welche gibt es vielleicht nicht? Na, also du hast von, ich glaube im Spiel zu zweit hast du vielleicht ein Viertel der Karten drin. Oder ein Fünftel. Also du hast schon da eine große Abwechslung, aber es ist, du wirst kein Spiel gewinnen, bei dem du nicht wenigstens deine Teeproduktion ein bisschen ausgebaut hast. Also es gibt einfach Sachen, die sind essentiell in dem Spiel. Die Frage ist, wann machst du es und wie optimierst du es? Aber es gibt so ein paar Züge, die musst du einfach machen. Das ist aber ja auch bei vielen Eurogames so. Ne? Auch bei einem Underwater Cities werde ich nicht gewinnen können, ohne meine Städte mit Tunneln zu verbinden beispielsweise. Ne, die Frage ist nur, wie mache ich das mit den Tunneln? Habe ich dafür meine passenden Karten vielleicht auf der Hand, mit der ich noch einen Bonus dazu machen kann? Und hier ist es ähnlich. Welche Karten nutze ich dafür? Weil ich kann auch mehrere Karten auf einmal für eine Aktion nutzen, dann sind aber nur die Symbole der obersten Karte aktiv. Da ist eher so dieses Puzzle, welche Karte nutze ich für welche Aktion, so ein bisschen vorplanen. Und dann geht das Spiel auch relativ schnell um. Es geht nur um 5 Runden. Und jeder hat nur 3 Züge, beziehungsweise 4, wenn er dafür zahlt, in seiner Runde und da ist halt die Frage, wie machst du das? Ne? Und dadurch, dass jeder kleine Step nochmal einen kleinen Bonus gibt, kannst du eben darüber auch so ein paar kleine Minikettenzüge machen und das ist dann wiederum spannend.
Ich bin mir nicht mehr sicher, warst du ein Freund von Anak? Geht so, ne?
Ich finde so Anak, Ich finde, Arnak war, also das Problem bei Arnak war, dass die, dass für mich im Spiel zu zweit das nicht so gut funktioniert hat. Und das lag aber auch,
warum?
Meine Kritik lag auch daran, ja, weil irgendwie habe ich mich da teilweise sehr gespielt gefühlt. Und zwar deutlich mehr als jetzt bei Teagarden, weil du halt auf die Orte gehen musst. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, so der Hauptkritikpunkt, den man ja immer bei Arnak hört, du musst diese Wissenschaftsleiste hoch. Ansonsten hast du überhaupt gar keine Chance.
Ah, die Diskussion hatten wir schon mal. Ja, ja. Aber das
ist. Ich finde
ja
das nicht, auch nicht das schlimm. Spiel, also, ich würde auch nicht sagen.
Du musst immer bei alles, du musst optimieren deine Züge. Ne? Also, das ist
ich jetzt nicht, auch nicht,
wo
sagen,
du sagst, ich gehe nur auf die Wissenschaft.
Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass Arnak ein schlechtes Spiel ist. Ich habe das auch gerne gespielt. Es war nur
das
nach.
Ist ein voll gutes Spiel.
Es war nur einfach nach 5, 6 Partien hatte ich auch genug einfach. Ne? Und dann waren halt andere Sachen, die ich dann. Aber ich würde es jetzt auch mitspielen. Ne? So ist es nicht, aber vielleicht von der Wiederspielbarkeit her könnte man es dann doch eher Richtung Arnak reinspielen.
Ja, dass du sagst, Teagarden ist eher so da. Also da ist schlägt dein Herz momentan mehr für als für Arnak.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil ich sagen würde, dass es auch runder ist. Ich finde, Arnak hat schon so kleine Ecken und Kanten. Ne, nicht, dass das schlecht ist, aber Teagarden ist schon sehr rund. Und du kannst eben auf viele verschiedene Sachen dich spezialisieren. Wie gesagt, letztes Mal habe ich komplett anders gespielt als sonst und habe trotzdem einen neuen Highscore bekommen. Und wir waren trotzdem, ich weiß nicht, wir haben völlig anders gespielt und waren 6 Punkte auseinander bei, ich glaube, ich hatte 196 und meine Freundin hatte 201 oder so. Das ist spannend. Ne? Also du weißt bis zum Ende auch nicht, wer gewinnt. Und das finde ich immer gut. Würde es jetzt aber auch nicht zu sehr mit Arnak vergleichen. Außer, dass es natürlich Eurogame mit Deckbuilding ist. Wobei ich sagen würde, dass der Worker-Placement-Aspekt bei Arnak jetzt auch nicht das Spannende ist. Oder? Also das sind ja auch sehr basic Sachen wie nimm dir 2 Speerspitzen und so. Das ist ja nicht das
Zusammen. Ja, aber der ist schon sehr relevant. Also der ist
ja, schon ist wichtig.
Natürlich, ne, worauf gehst du und
ja.
Das ist halt die hohe Interaktion. Aber gut, ne, Teagarden.
Genau, da ist die Interaktion nicht so hoch.
Interessant.
Ne, ist so ein typisches Zero-Game, nicht so hohe Interaktion. Ich find's schön. Ich mag's echt gerne. Und es geht auch wirklich schnell, ne? Also ich würde sagen, in 1, 2 Stunden kriegt man das auf jeden Fall gespielt. Es ist nicht so schwer zu erklären.
Moment, wenn du sagst, in 1, 2 Stunden.
Ja, ich habe eine halbe Stunde
gespielt. Also für euch?
Okay, nee, ich habe eine halbe Stunde.
Ich dachte gerade, wenn ihr 2 Stunden spielt, dann. Das
ist ja ich leise die gerne mal aus, Stefan. Das ist wirklich ein gutes Ding. Ich mag's.
Ja.
Gut, was hast du uns als nächstes mitgebracht?
Ich habe uns mitgebracht. Mal wieder etwas, war ein Spiel, welches schon großen Ruhm mit nach Hause gebracht hat und welches bisher an mir vorbei gefahren ist, aber jetzt es mich gecatcht hat. Und ich habe mich schon vorhin gefragt, als du das Wort Replayability genannt hast, wann wir irgendwann eine E-Mail bekommen, dass wir zu viele Anglizismen benutzen.
Ja, habe ich auch tatsächlich auch gedacht, als ich das genannt habe.
Wir geben uns
noch übersetzt.
Ja. Schauen wir
sind doch jung und hip, hallo? International. Ja, ja. International.
Apropos Anglizismen, mein Spiel ist auf jeden Fall auch nicht auf Deutsch verfügbar. Es ist aber relativ sprachneutral.
Teagarden ist übrigens auf Deutsch verfügbar. Das ist bei Albi nämlich immer sehr cool. Die legen immer eine deutsche Anleitung dabei. Oder nicht immer, aber bei Teagarden liegt auch eine deutsche Anleitung dabei. Auch richtig cool. So, jetzt zurück.
Zurück in die Zentrale. Und zwar reden wir über Undaunted. Und zwar das Spiel, was ich heute mitgebracht habe, ist Undaunted 2200 Callisto, so der schöne, schicke Name. Und Undaunted ist ja eine Serie, die besonders aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt ist. Ich glaube, erste Titel Undaunted Normandy 2019 erschienen. Und natürlich, also ich weiß nicht, du hast garantiert davon gehört, ne?
Ja, klar.
Also extremst erfolgreich. Da gab es dann ja auch zahlreiche Upgrades. Shut Up and Sit Down hat mal ein Video gemacht über Undaunted Stalingrad, welches sie wohl extremst gefeiert haben. Das Problem allerdings ist, also generell erzähle ich ja immer hier groß, Thema interessiert mich gar nicht. Das ist ja immer so ein bisschen gelogen. Und zwar gibt es tatsächlich 1, 2 Themen, wo ich das dann sehr positiv empfinde. Es gibt aber auch ein Thema, und man ahnt es jetzt schon, welches mich absolut schon abschreckt, weil ich da null Bock drauf habe. Und das ist tatsächlich Erster oder Zweiter Weltkrieg. Ja. Also das ist vom Thema her sowas, wo ich wirklich die Spiele eigentlich nicht spielen möchte. Ein Beispiel dazu ist Memoir wie ist das, 43, 42, ich weiß es nicht. Der Bruder oder der Vorgänger von Battle Law. Memoir 44, so, ich habe nachgeguckt. Und was wir hier immer super gerne gespielt haben, war Battle Lore ist Quatsch, ne? Was heißt das? Battle? Ach, das mit den Fantasy-Viechern.
Ach so, Super Fantasy Brawl.
Nein! Muss ich jetzt echt in mein Regal gucken?
Ja, guck du mal im Regal. Wir bleiben live dabei. Stefan steht auf, beugt sich vor. Und guckt in sein Regal.
Sekunde, dann muss ich nochmal schauen.
Dann muss er schauen. Ich unterhalte euch so lange.
Ja, da bin ich wieder. Aber der Simon ist einfach aufgestanden und gegangen. Ja, jetzt bin ich schon draußen wieder. Und zwar, Battle Lore war richtig hier. Und woher kommt hier die Ähnlichkeit? Eine Memoir 44 ist quasi eben das ein sehr ähnliches Spielprinzip, eben im Zweiten Weltkrieg-Szenario und Battle Lore, das ganze Fantasy. Und für mich ist immer Zweiter Weltkrieg, da mache ich einfach einen großen Bogen drum. Und tatsächlich haben die beiden Spiele, die erwähne ich jetzt nicht nur so, sondern haben die eine sehr große Ähnlichkeit. Und zwar versuchen sie ein komplexes Kriegs-Kampfszenario mit relativ simplen Regeln gut darzustellen. Also so, dass du ein Gefühl von Strategie hast, aber eben das nicht overcomplicated, also überkompliziert dargestellt wird. Und da kommen wir jetzt nochmal sofort drauf zu sprechen, wie Undaunted das macht. Aber an der Stelle Battle Lore finde ich übrigens auch hervorragend. Also es gefällt mir sehr gut. Das ist out of print. Fantasy Flight Games hier wieder mal. Wenn man mal irgendwo zuschlagen möchte, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ganz tolle Sache. Undaunted wurde gebaut von Trevor Benjamin und David Thompson. Und hier wieder ein toller Nebeneffekt von diesem Podcast. Normal interessiert mich sowas ja nie, aber jetzt haben wir nochmal nachgeguckt. Die beiden haben nämlich ein anderes hervorragendes Spiel gemacht. Und zwar War Chest.
Mhm. Und Mandala.
Und ich wollte es gerade sagen, ne? Und ebenfalls erstmal War Chest, ebenfalls ganz, ganz tolles Zweispieler-Strategiespiel. Und tatsächlich haben beide Spiele sehr hohe Ähnlichkeiten, was die Mechanik angeht. Da kommen wir sofort zu. Mandala hattest du gerade schon erwähnt. Ebenfalls ich selber habe Resist, ein Spiel von vor 2 Jahren, auf meiner Liste stehen, welches auch wohl sehr gut sein soll. Mandala mögen wir beide ebenfalls, ne? Sehr.
Ja, und Witchcraft ist ja, oder Hexenwerk ist ja jetzt gerade zur Messe erschienen gewesen, auch ein Solospiel von ihm, ne, also einer der Nachfolger von Resist. Das fand ich tatsächlich, ja, ich habe es mir verkauft. Also, das war nicht mein Taste, aber das war kein schlechtes Spiel, sondern ich fand es einfach zu schwer für mich. Vielleicht war einfach zu schlecht.
Okay,
ja, Notiz. Kann ich jetzt nicht zu viel drüber erzählen.
Witchcraft kauft. Sniper, hier der David Thompson hat auch Sniper Elite The Board Game gemacht. Mhm. Das habe ich nicht gespielt, aber bisher natürlich sehr viel Gutes gehört. Hidden Movement Game. So, heißt auf jeden Fall, wenn wir jetzt gleich über das Spiel reden, werden vielleicht die Profis zu Hause an den Endgeräten sagen, ja, Undaunted ist für mich alles kalter Kaffee, ich kenne mich da viel besser aus. Das kann gut durchaus sein. Also bitte bedenkt hier, es kommt von jemandem, der die ursprünglichen Undaunted-Spiele genau kein einziges Mal gespielt hat. Ich habe mir tatsächlich, wie so oft, mal die Regeln, also ich könnte es dir erklären, also ich konnte dich auch von vor Callisto, hätte ich dir Undaunted erklären können, aber ich habe es nie gespielt. Ich wollte es immer mal kaufen, aber wegen dem Thema eben nicht getan.
Ja.
So, was macht das Spiel erstmal? Zwei-Personen-Spiel gegeneinander. Es hat auch einen Solo-Modus und habe ich nicht gespielt, werde ich nicht spielen. Das ist ein Zwei-Personen-Duellspiel, genau wie War Chest. Es ist ein Deckbilder und zwar hat es Besonderheit Nummer 1, ich suche mir aus, welche Karten ich kaufe. Bei War Chest übrigens genauso. Ja, das ist der Backbuilder. Bei Wettlauf nach Eldorado finde ich das auch immer hervorragend. Das ist ein Problem, welches okay, also das ist ja auch schön, wenn ich einen Klong oder was auch immer spiele, einen normalen Deckbilder, wo auch mal gucken, was in der Auslage liegt, Dune Imperium, ne? Es ist aber natürlich auch immer ein Problem manchmal, also ich kann jetzt nicht strategisch groß planen, gerade bei Dune Imperium, da muss ich hoffen, dass irgendwelche Karten liegen und wenn sie dann sind, kann ich mich dann auf diese Strategie begeben, aber ich könnte jetzt nicht im Vorfeld des Spiels sagen, ich gehe jetzt auf diese Fremen-Karten, die mir dann Siegpunkte geben. Aber was, Besonderheit Nummer eins, ich kaufe mir gezielt die Karten in mein Deck hinein. Und Besonderheit Nummer zwei ist, dass eine Einheit dann stirbt, wenn ich in meinem Deck keine Karten dieser Einheit mehr habe. Also wenn ich einen erfolgreichen Angriff auf eine Einheit mache und dann schaue ich zuerst in meiner Hand nach, ob dort diese Einheit erwischt wurde und müsste dann diese Karte auch abgeben. Das heißt zum Beispiel auch, und da kommen wir gleich nochmal zu, dass zum Beispiel, wer macht den ersten Zug, oft sehr relevant sein kann, weil ich so dann mal eine eventuell strategisch wichtige Einheit direkt diese entsprechende Karte der Einheit entfernen kann, bevor mein Gegner am Zug ist. Und führt eben auch dazu, dass ich dann natürlich sehr stark darauf schauen muss, welche Karten füge ich wieder in mein Deck. Harmoniert also hervorragend mit der eben erst genannten Mechanik. Übrigens auch dort, ich ziehe vier Karten und eine Karte wähle ich aus, um meine Initiative festzulegen. Die stärkeren Karten haben eine höhere Initiative, also das ist dann immer so ein Zwiespalt, ne? Spiele ich die stärkere Karte, die kann ich dann zwar nicht benutzen, dafür starte ich dann aber eben zuerst in diese Runde. Das übrigens, was gerade diese Mechanik, die ich erklärt habe, mit den Einheiten, die ich da habe und auch hinzufügen kann in meinem Chip, genauso ähnlich spielt sich auch War Chest, also auch ganz, ganz schönes Spiel. So, das Schöne an Undaunted selber ist, dass es hervorragend schafft, eben dieses Kriegsszenario, so ähnlich auch wie Battlelore, mit simplen Mechaniken trotzdem sehr schön darzustellen. Du hast, ich will jetzt nicht alle Mechaniken einzeln aufziehen, aber zum Beispiel musst du erst in gewisse Felder scouten und dort reingehen und das dann machen. Du hast eine simple Mechanik, die dir einen Höhenvorteil gibt. Also ganz konkret, wenn du von oben nach unten schießt, darfst du ein W12 würfeln und sonst würfelst du nur ein W10, wenn du auf gleicher Ebene ist. Und wenn du von unten nach oben schießt, würfelst du ein W8. Glaube ich jetzt so aus dem Kopf heraus, dass ich das so richtig habe. Es gibt zwei Fraktionen, die spielen sich beide schon unterschiedlich. Jetzt, ich würde nicht sagen deutlich unterschiedlich, aber schon sehr klar unterschiedlich. Sie benutzen beide dieselben Mechaniken, also sind nicht
asymmetrisch.
Asymmetrisch, genau, sondern haben in dem gleichen Regelwerk einfach gewisse Sachen, die anders benutzt werden. Zum Beispiel, also es gibt einmal die Miners, das sind so, also die Minenmenschen, die so unterdrückt werden von der Corporate, von der Polizei, der großen Industrien. Die haben dann halt eher so krasse Mechs, die so auf auch sehr stark und sehr stark auch im Kampf sind, wohingegen die Minenarbeiter dann eher so Minenfahrzeuge haben, die zum Beispiel hohe Deckung geben, aber es dir erlauben, deine Truppen relativ gut auf dem Spielplan hin und her zu schieben. Und hier kommen wir vielleicht zu einem ganz coolen Teil dieses des Produkts, was man hier kauft. Da sind vier Brettspielboards drin, also alten Undauntes sind Teile, die man nebeneinander legt. Und hier hast du wirklich vier Spielbretter, einzelne Spielbretter. Also es ist auch wirklich ein schweres Paket, was man da kauft. Es ist auch nicht ganz so günstig. Ich glaube, irgendwo wird es bei 60-70 Euro liegen. Und die sind doppelseitig bedruckt und haben jeweils ihre eigene vorgefertigte Karte mit im Gepäck. Das wird auch von Szenario zu Szenario kommen dort auch leicht neue Regeln rein, zum Beispiel sowas wie Brücken. Und sowas wie Brücken ist da auch mit einem simplen Regelwerk genutzt, dass du da gut drüber laufen kannst, aber nicht runtergehen kannst, aber unten drunter durchlaufen kannst. Und das sind so viele Kleinigkeiten, wo du sagst, ich fühle mich wirklich hier wie auf einem Schlachtfeld. Und übrigens muss man ja immer vorsichtig sein, wenn man solche Sachen für uns als Brettspieler hier in einem normalen Szenario, ja, wo man vor allem Spaß hat, gegeneinander hier diese Schlacht auszuführen. Und das macht für mich dieses Callisto hervorragend gut. Und diese Höhenmechanik und die Brettspielmechanik, ich habe mal so ein bisschen versucht herauszufinden, was denn so die Unterschiede sind zum Undaunted, zum ursprünglichen Undaunted, abgesehen von der normalen von diesen vorgefertigten Brettern, also von diesen vorgefertigten Karten, waren wohl das auch zwei Mechaniken, die es in der vorherigen Serie nicht gab. Und die fand ich zum Beispiel beide auch sehr relevant für unsere Spiele, die wir hatten. Also haben auch eine schöne strategische Tiefe gegeben. Was ich immer mag bei solchen Spielen, wenn zwei Sachen gegeben sind. A, es ist nicht mein primäres Ziel, den Gegner zu vernichten. Auch wenn es das Ziel ist bei Summoner Wars, dem besten dieser Art. Und es ist immer relevant, wo befinde ich mich auf dem Spielfeld. Also, dass ich im besten Fall mich auf unterschiedliche strategische Bereiche konzentriere und nicht nur mit einer großen Armee rumlaufe, so risikomäßig früher. Ja. Und das macht das Spiel.
Also es fühlt sich schon im Kern natürlich wieder hardcore wargamig an, wahrscheinlich, ne?
Das ist ein, aber es ist halt eben ein einfaches Wargame. Okay. Es ist ja auch mit einer Komplexitätswertung bei BGG von 2,7. Und das ist, würde ich sagen, gefühlt passt das auch so genau. Also natürlich, glaube ich, wieder ein Spiel, wenn man das erklärt bekommt, hat man das relativ schnell verstanden. Die Einheiten haben ja alle unterschiedliche Aktionen drauf. Das Spiel profitiert sehr stark davon, wenn man das mehrmals gespielt hat, weil es schon so ein paar kleinteilige Regeln gibt, wie es gewisse Sachen auszuführen sind. Und du musst dich so ein bisschen erkennen, welche Einheit macht was. Also es gibt zum Beispiel eine, die ist besonders gut gegen die gegnerischen Mechs von den Minenarbeitern. Aber das ist ein sehr schönes strategisches Ding. Also du hast einfach vom Gefühl her, du denkst da, okay, was muss ich tun? Du musst auf gewisse Sachen reagieren, wenn der Gegner jetzt die gegnerischen Objectives bereit ist einzunehmen oder wenn du kurz darauf bist, eine wichtige Einheit zu verlieren, musst du gucken, wie kriege ich jetzt wieder Karten von der Einheit da rein und so weiter. Das Spiel hat eine große Schwäche, die sei mal kurz erwähnt. Und zwar ist, finde ich, das extremst unleserlich, welche Einheit wo ist auf dem Feld. Also die sind sich sehr ähnlich, die Einheiten, auch auf den Bildern. Generell ist so die visuelle Darstellung des Spiels, finde ich, sehr schick. Also die Farben, die auch gewählt sind, das Gelbe und diese pastellblauen Farben. Die Maps sind sehr cool gemacht, also diese Spielbretter auch, die sehen wirklich sehr schick aus. Die haben auch so tatsächlich so abgerundete Ecken an so einer Seite, also dass die sind nicht viereckig, sondern haben so nicht abgerundet, aber so, keine Ahnung. Ja. Achteck, was auch immer. Sieht schick aus.
Es sieht halt so ein bisschen computerspielmäßig aus, ne? Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Zielgruppe vielleicht auch wirklich eher so Rundenstrategie spielt, also Leute, die auch so Rundenstrategiespiele früher gespielt haben, ne? Ich habe ja damals den Vorgänger online gespielt und kam auch nicht so wirklich rein, ehrlich gesagt. Dafür hat mein Gegenspieler das Spiel zu häufig gespielt gehabt. Und ich glaube, das ist bei dem Spiel auch wieder so das Problem, ne? Die Lernkurve ist so stark, das musst du schon mit einer ähnlichen Gruppe wahrscheinlich spielen oder mit einer Person oder auf einem ähnlichen Niveau eben, damit es auch wirklich gut ist. Aber es sieht echt stark aus. Also das spricht mich auch viel, 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 viel mehr an als das normale Undaunted, was ich auch, ich würde sagen, ich bin ja nicht per se gegen Spiele, die ein Kriegsthema haben, aber ich muss sagen, dass es mich nicht so reizt, Spiele zu spielen, die jetzt einfach nur auf eine Schlacht aus sind. Das ist nicht so mein Fall. Wenn es das Thema historisch betrachtet irgendwie gut aufarbeitet oder so, aber nur wenn ich zwei Armeen, die im Zweiten Weltkrieg gegenüberstanden, steuere, das spricht mich nicht an. Da bin ich dann doch schon eher bei den Mechs und weiß ich nicht, einer kleinen Schlacht, ein kleines Scharmützel auf Callisto. Das ist einfach deutlich weiter entfernt von der Realität und das ist ja logisch. Und deshalb finde ich eigentlich gut, dass sie das Spiel machen, ne, oder gemacht haben. Und die Spieleschmiede macht tatsächlich die deutsche Version. Also die haben tatsächlich, es lief schon, ist auch gefundet und ich denke, dass diejenigen, die jetzt sagen, ja, finde ich interessant, aber kann ich auf jeden Fall nicht spielen, weil ich kann nicht so gut Englisch oder meine MitspielerInnen können nicht so gut Englisch. Nächstes Jahr wird das Spiel auf Deutsch erscheinen und wollen wir mal gucken. Also mich spricht es dann doch jetzt auch nochmal mit dem neuen Thema auch ein bisschen an, tatsächlich. Weil ich ja, eben ich auch in der ersten Partie nicht oder in den ersten Partien auch nicht durch dieses Deckbuilding so gut durchgeblickt habe, weil das ja auch eine stark strategische und taktische Komponente hat. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so direkt geblickt.
Ich übrigens auch nicht. Ne? Also da, mir sind in den ersten zwei, drei Partien wirklich so auch so Fauxpas passiert. Also du brauchst tatsächlich, es gibt zum Beispiel die Fähigkeit, einen Punkt zu kontrollieren und den, ich glaube, in Szenario 1 oder 2 konnte das auch wirklich nur eine Einheit. Die habe ich dann verloren und dann war diese Möglichkeit, dieses Szenario für mich zu gewinnen, schon mal hinüber. Also
das, war, das ist natürlich frustrierend.
Und das muss man dem Spiel irgendwie aber schon ankreiden, dass so diese Unterschiede der Einheiten sind, also ist erstmal sehr schlecht visualisiert,
ja, auch
sehr schwach zu erkennen. Und überhaupt die unterschiedlichen Einheiten. Bin da immer, okay, was war das nochmal? Der Nailgunner, okay, und was, also das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss man ein bisschen Wille mitbringen, sich damit zu beschäftigen. Der Einstieg fällt da schon schwieriger, als er eigentlich sein könnte. Und das ist auch auf den Karten, finde ich, das Artwork da auch ein bisschen schwach. So, das sieht so gerade bei den Minern so, also schwach nicht in Form von der künstlerischen Leistung, sondern einfach von dem Unterschied, wo ich sage, okay, macht doch jeden ein bisschen anders, damit ich jetzt auch wirklich weiß, so ein Wiedererkennungswert. Du könntest mir jetzt, obwohl ich jetzt 4 Partien gespielt habe, du könntest mir jetzt ein Bild zeigen und ich wüsste jetzt nicht die Funktion oder den Namen der Einheit.
Ich finde, das ist auch ein absolut valider Kritikpunkt. Da ist mir damals bei dem anderen nämlich auch aufgefallen, dass so ein bisschen auch Ikonografie einfach fehlt. Ne? Also nur weil auf der Karte dann steht Scout, das hat was anderes, als hätte ich da jetzt ein Symbol, was ich mit Scouten verbinde. Das hat was von Einsteigerfreundlichkeit zu tun, ne? Und gerade bei so einem Spiel, wo man eh schon Probleme hat, ich sag mal, neue Leute dafür zu begeistern, es mit einem zu spielen, ist das dann so ein bisschen schade. Das finde ich absolut, ne? Also, dass diese Übersichtlichkeit auch vor allen Dingen bei den Einheitenkarten, die du auch vor dir liegen hast, finde ich schade, ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, auf dem Board war es für dich auch nicht so ganz ersichtlich, ja, irgendwie, ja, ein bisschen schade. Bisschen fader Beigeschmack dann tatsächlich.
Aber.
Was würdest du abschließend sagen?
Ist dennoch, ich mag das Spiel sehr gerne. Also das ist, ich bin jetzt gerade vorsichtig, einfach weil ich den Vorgänger nicht gespielt habe und hadere gerade mit mir wirklich so, ob ich mich jetzt doch mal damit beschäftigen soll, obwohl ich ja wirklich eigentlich gar keine Lust habe auf dieses Zweite Weltkriegsthema. Aber ich habe unglaublich viel Spaß in den Partien gehabt, weil die wirklich so schön strategisch und du bist dann überlegen, auch wenn er jetzt dahin geht und dann versuchst du deine Truppen richtig zu platzieren und du musst immer gucken, welche Karten holst du rein, will ich mich auf eine Einheit erstmal fokussieren, um mir die Karten zu holen. Ach, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich sehr viel Freude damit bisher gehabt.
Du hast es mit deinem Sohn gespielt, ne?
So, das ist korrekt, genau.
Und richtig, wie ist der da reingekommen? Weil der ist ja noch nicht so alt.
Nee, also der ist auch eigentlich, also das ist wie bei Summoner Wars, welches wir auch sehr nur zusammengespielt haben. Das ist halt, ich muss ihm einmal die Begriffe erklären, was die bedeuten. Und das Spiel an sich ist nicht kompliziert. Das ist halt der Punkt, wenn du jemanden hast, der sagt, ich erkläre dir das mal eben, ist das eigentlich Gold wert, weil das ist super schnell gelernt. Und das ist eigentlich ein einfaches System. Nervig ist das Spiel aufzubauen, by the way, weil du dann da immer
alles irgendwo hinlegen. Ne?
Genau, und das ist, auch da gibt es tatsächlich, also auch so wieder ein paar Kritikpunkte. Es nimmt, aber wenn du es dann einmal hast und es wirklich spielst, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man das denn mag. Es ist ein schönes Kampfstrategiespiel. Ich freue mich drauf, auf neue Partien.
Auf neue Partien, ja, ist doch schön. Nee, ist doch auch was absolut Positives, was wir hier noch zum Abschluss. Aber drückst dich so ein bisschen vor einer Nummer, ne?
Ja, das hast du gut mitbekommen. Also ich würde jetzt mal momentan sagen, aufgrund der wenigen Partien, die wir hier gespielt haben, würde ich erstmal sagen, 8 von 10.
Sagst du schon wenigen Partien? Das sind wahrscheinlich dann doch 3 oder 4 gewesen.
Es waren 4 Stück tatsächlich, ja, genau. Ist doch schon gut, ja. Und, also ich ich tendiere zu einer besseren Note, aber ich und gib mir mal ein bisschen Zeit.
Dass ja, Momentaufnahme ist doch auch okay.
Ist auf jeden Fall, also wenn wir jetzt die Kommazahlen hinzunehmen würden, so eine 8,5, definitiv. Also bin
ist drin.
Und wahrscheinlich Potenzial, dass das mehr, also ich glaube, dass es mehr gewinnt, je öfter ich es noch spielen werde. Als
ja, das glaube ich auch.
Mhm. Umgekehrt. Also dass ja. Man sagt jetzt, also das gewinnt mehr taktischen Reiz, du lernst die Einheiten noch besser kennen, wenn irgendjemand mit einer gewissen Einheit sich irgendwo hinbewegt. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Partien.
Schön. Ja, freut mich auch.
Aber Simon, jetzt kommst du mit deinem Kriegsspiel. Was hast du?
Genau, jetzt geht's um knallharten Krieg im Garten. Es geht um Äpfel.
Also ich auch dachte, ein bekanntes ja? Kriegsszenario, der Garten.
Ja, ja. Also mit dem Nachbarn. Der Apfelkrieg. Stimmt. Wie nennt man das denn? Das ist der Rosenkrieg aber eigentlich dann, ne?
Das ist mit Ehen, oder? Wenn die scheitern, das ist Rosenkrieg.
Ja, stimmt. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Es geht um den Applejack. Ein Spiel, was wir auf der Messe von dem lieben Ode zur Rezension bekommen haben. Und da war ich sehr froh drum, weil ich gedacht habe, ja, ich mag Puzzlespiele. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist ja auch so jemand, der spielt gerne immer mal wieder ein Puzzlespiel. Ne? Wir finden ja beide Framework von Uwe Rosenberg auch wirklich sehr cool.
Ja.
Und es ist wieder ein Spiel von Uwe Rosenberg und es ist auch das Spiel, was beim Game Builders Verlag erschienen ist, illustriert von Lukas Siegmon, der so ziemlich alles illustriert hat bei dem Game Builders Verlag. Und deshalb sieht das Spiel auch im Gegensatz zu Framework wirklich ganz hübsch aus, finde ich. Also das Cover ist gelungen. Ich finde, die Plättchen sehen tatsächlich, also es ist ein bisschen ungewohnt, dass die Äpfel teilweise ein bisschen ungesund aussehen, weil die irgendwie gepunktet sind oder so. Das ist natürlich der Übersichtlichkeit und der Farbenblindheit irgendwie geschuldet, was ich dann auch wiederum gut finde. Dennoch muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ansonsten finde ich, für ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg sieht es auch wirklich schick aus. Was machen wir bei dem Spiel? Wir haben so einen Auswahlmechanismus über ein klassisches Rondell. Wir dürfen aus dem Plättchen links oder rechts vom Würfel, der einmal im Kreis immer wandert, dürfen wir aussuchen, uns ein Plättchen nehmen, müssen die Kosten, die darauf sind, in Honig bezahlen und müssen das Ganze einpuzzeln. Dabei müssen wir auf verschiedene Sachen achten. Einerseits gibt es so Bienenkörbchen auf den Plättchen, die einerseits den Preis festlegen, aber auch andererseits auf dem Board nachher uns wieder Honig einbringen können, wenn wir quasi einen anderen Bienenkorb daran setzen. Außerdem gibt es ein paar Blüten, die geben im Spiel auch ab und zu mal Punkte. Und der Hauptpunkt sind natürlich die Äpfel an sich. Wir wollen Apfelgruppen einfach ranpuzzeln. Das ist, ich sag mal, vom Puzzeln her nochmal was anderes als jetzt Framework oder auch Nova Luna oder auch ein Patchwork, weil wir haben, ich glaube, es sind 8 Ecken, ne? Nee, es sind 6 Ecken. Es sind 6-eckige Plättchen, die wir auf einem vorgegebenen Raster diesmal einpuzzeln. Und wir wollen Apfelgruppen aus gleichen Äpfeln zusammenpuzzeln. Wir dürfen aber überall unsere Plättchen hinlegen. Es gibt keine Anlegeregeln. Aber es wird schon kompliziert genug. Häufig sind auch mehrere mehrere Apfelfarben auf einem Plättchen. Und dann wollen wir natürlich versuchen, mit dem Plättchen verschiedene Apfelgruppen miteinander zu verbinden. Und das ist ganz cool. Das Interessante bei dem Spiel finde ich, wie wir mit unseren Ressourcen haushalten müssen. Also wir haben ein wenig Honig am Anfang zur Verfügung und müssen gucken, dass wir den relativ gut nutzen, um wieder neue Plättchen zu bekommen. Denn während einer Runde, der Würfel wandert insgesamt 3-mal durchs gesamte Feld quasi, während unserer Runde bekommen wir Einkommen schon für unsere Apfelgruppen. Das ist ganz interessant gemacht. Also mitten im Spiel quasi werden wir schon fürs gute Puzzeln belohnt. Das hat ein sehr, sehr schönes belohnendes Gefühl, finde ich. Wenn man so mittendrin merkt, ach krass, okay, komm, jetzt wird gerade der rote Apfel gewertet. Dann kriege ich jetzt einfach 2 Honig, zack. Und wir kriegen aber immer weniger dafür. In der ersten Runde bekommen wir immer 1 weniger für wie unsere Apfelgruppen ist, in der zweiten Runde schon 2 weniger und in der dritten 3 weniger. Nach 3 Runden ist das Spiel auch vorbei. Und dadurch müssen wir wirklich immer abwägen, welche Plättchen können wir uns leisten, welche Plättchen sind vielleicht einfach jetzt gerade zu teuer, weil ich danach vielleicht kein Plättchen mehr leisten kann und dann muss ich ein Plättchen umdrehen, das ist Worst Case, will man nicht haben. Und das finde ich wirklich klasse. Dazu kommt noch, dass wir erst dann wieder auffüllen, wenn wir nur noch eine Auswahl aus einem einzigen Plättchen haben. Und dann legen wir aber überall etwas Neues hin. Das heißt, es kann auch manchmal vorkommen, dass manche Reihen deutlich mehr Plättchen haben als andere. Und so kommt so ein bisschen Spannung zwischendurch noch rein. Ich finde gerade noch die Endwertung auch interessant, weil auch da wieder nochmal doppelt gewertet wird, wo es dann aber auch wieder Variationspunkte gibt, kennen wir aus anderen Spielen, dass wir natürlich von allen Äpfeln irgendwas haben wollen, damit wir möglichst viele Punkte kriegen. Und was ich jetzt festgestellt habe, so nach der dritten Partie, dachte ich, okay, meine Freundin hat das so gut geschafft heute. Ich glaube, wir haben es so, also sie hat so ein bisschen geknackt. Und in der Partie darauf merkten wir, nee, doch nicht. Das ist schon sehr darauf aus, zu gucken, was ist für mich jetzt der beste Zug. Und die Plättchen müssen natürlich gut liegen, um einen neuen Highscore zu bekommen. Wir wollen eigentlich das Beste aus der Partie rausholen. Und da muss es sich in meinen Augen auch nicht vor Framework verstecken, beispielsweise. Was ich jetzt so als einer der besten Puzzle-Spiele ansehe. Ne? Framework, Nova Luna, Patchwork, finde ich alle super. Insel der Katzen finde ich auch herausragend. Wir müssen unbedingt mal eine Top-3-Folge besten Puzzlespiele machen. Aber Applejack,
da gibt es wieder ganz viele Honorable Mentions.
Ja, aber Applejack, würde ich sagen, hat das Potenzial, auch in eine Top 5 definitiv zu kommen. Ich finde es wirklich gut. Und du hast es ja jetzt auch schon ein paar Mal online gespielt. Ich glaube, online kommt nicht so dieser schöne Eindruck am Tisch, der wirklich schön aussieht, aber ich glaube, das Puzzeln kriegt man da schon online beim Antesten ganz gut raus. Wie hast du das empfunden?
Ja, also ne, ich habe ja extra in Vorbereitung auf diese Folge mal geguckt. Kann ich ein bisschen mitreden und dann tatsächlich aber auch nur eine Partie online gespielt.
Ja.
Mehr habe ich dann doch nicht hinbekommen, aber ich stimme dir zu. Also das ist tatsächlich so ein bisschen eine, für mich schon so gefühlt so ein bisschen so eine andere Interpretation von Framework. Ja, also so was hier ja die Ähnlichkeit ist, du hast eben diese Plättchen, die haben eben mehrere Äpfel drauf und du willst die ja immer in zusammenhängenden Gruppen hinlegen. Gleichzeitig haben die sie so Honigwaben an der Seite und willst auch gucken, dass die immer, dass du die entsprechend hinlegst. Und da kommt ja das Interessante hin, dass dieser Honig ja nicht nur genutzt wird, um neue Plättchen zu kaufen, sondern auch quasi die Siegpunkte am Ende sind.
Genau, das sind Siegpunkte, habe ich vergessen zu sagen. Ja.
Und das ist halt dann wirklich, ne, also immer, was gebe ich aus, was kriege ich dafür, wie puzzle ich alles schön zusammen, hat mir auf jeden Fall jetzt in der ersten Partie erstmal so Spaß gemacht. Ne? Das ist, fand ich erstmal wieder ein cleveres System vom Uwe Rosenberg. Da hat er sich wieder viel bei gedacht, eine schöne Mechanik. Ja. Ich hatte online voll Probleme, die Äpfel auseinanderzuhalten. Ich weiß nicht, wie das auf dem Tisch war, aber so dieses, die beiden unterschiedlichen Grünsorten.
Ja, okay, das ist, glaube ich, dem Online dann geschuldet.
Das okay, ist das am Tisch einfacher? Gut, weil auf den Bildern gucke ich jetzt gerade, denke ich, boah,
das ich glaube, das schon. Kommt, das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Also ich finde, dass das Spiel sehr übersichtlich ist. Es ist natürlich nicht so puristisch, nicht so nihilistisch wie jetzt ein Framework, wo du wirklich, ich sag mal, die ganze Grafik der Sichtbarkeit weicht. So, aber ich finde es ist voll in Ordnung. Also ich habe damit wenig Probleme. Aber ja, es kann ein bisschen überfordern vielleicht. Was ich vielleicht auch nochmal herausstellen möchte, ist so, warum ich eigentlich beide Spiele in meinem Regal habe. Warum Framework und Applejack jetzt bei mir bleiben. Das liegt einerseits daran, Framework und Applejack haben einen komplett anderen Auswahlmechanismus. Bei Framework ist alles heruntergebrochen.
Auf, ja gut, das ist das.
Genau, auf ich suche mir einfach nur ein Plättchen aus. Ich muss nichts machen. Bei Applejack würde ich sagen, das ist schon von der Komplexität eine Stufe drauf. Jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, es ist ein Kennerspiel. Aber das kann sicherlich auch frustrierend sein. Bei Framework, ja gut, kann es auch frustrierend sein, aber Framework ist sehr heruntergebrochen aufs absolut Wesentliche. Deshalb feiere ich das Spiel eben auch so, dass du sagst, ich nehme mir ein Plättchen und ich versuche die Aufträge, die auf diesem Plättchen sind, gut zu erfüllen. Und das Spiel ist zu Ende, wenn jemand alle seine Plättchen, die er auf Aufträge legt, vollendet hat. Hier hat man ein festes Gerüst von drei Runden. Wir haben ein vorgegebenes Raster und wir haben vor allen Dingen die Ressourcen. Und da, das ist ein Ressourcenmanagement-Spiel, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Also erstmal zwei Sachen. Ich würde dir erstmal zustimmen, beide Spiele könnte man, also ich nehme nach der einen Partie vorsichtig, aber ich fand es auch schon sehr interessant. Die sind beide, haben die Berechtigung, im Regal zu stehen. Mhm. Eben weil auch das Applejack nochmal quasi eine komplexere Variante von dem Framework ist. Ne? Framework, und das haben wir nicht umsonst als bei unseren Absackern-Spielen dabei gehabt, das ist super simpel, das spielt sich schnell runter und da hast du Spaß dabei. Und Applejack ist schon, da musst du halt eben schon mehr nachdenken, ja, einfach. Ja, ne? Also du hast gerade den Auswahlmechanismus erwähnt, ne? Sowohl, also in der Auswahlmechanismus in Kombination mit diesem Würfel, wo und, also das muss man ja auch nochmal hervorheben, es werden immer nach jeder, also nicht immer, aber es werden immer unterschiedliche Äpfelgruppen gewertet. Ja, also ich weiß jetzt, im nächsten Schritt werden die und die beiden Äpfelgruppen bewertet, ne, wenn das so zweimal weitergeht. Und dann kann ich jetzt schon mal gucken, okay, lohnt sich das da dann was einzubauen? Oder ich verzichte bewusst darauf und nehme overall vielleicht den besseren, die bessere Apfelkarte, die besser in meine große Gruppe hineinpasst, um dort noch mehr Punkte zu kriegen. Und das finde ich auch, dass du dann so sehen kannst, okay, diese stehen mir in der nächsten Runde auch noch zur Verfügung, also nehme ich vielleicht dann doch eher das Plättchen, was dahinter liegt. Quasi, das brauchen wir jetzt nicht genau erklären, ne? Aber dieser Auswahlmechanismus ist schon, du kannst so ein bisschen vorausplanen, du kannst sehen, was kommt, und kannst da viel strategischere Entscheidungen treffen, allein schon da. Und also schönes Spiel. Also
ich würde auch sagen, dass Framework und Nova Luna zum Beispiel deutlich mehr gemeinsam haben und deutlich ähnlicher sind als jetzt Applejack und Framework oder Nova Luna. Ich finde es wirklich toll. Ich bin ein bisschen schockiert gewesen, als ich eben geguckt habe, wo es bei BGG steht, ne? Bei einer 6,8, wo ich denke, das finde ich jetzt unfair. Also ich find, für meinen Begriff ist es ein super, super Ding für Familien. Ne? Also wir haben es meinen Eltern auch direkt empfohlen. Und die spielen das rauf und runter im Moment. Ne? Also die sind auch große Puzzle-Fans. Und ich würde auch sagen, das Spiel hat auch eine sehr gesunde Mischung zwischen, ich bin schon sehr knackig, ich muss viel überlegen, aber ich kann auch, wenn wir jetzt sagen, es ist schon abends, dann spielen wir alle auf einem niedrigeren Niveau. So. Aber es hat, finde ich, seine Herausforderungen. Und das hat mich schon sehr positiv überrascht.
Die 6,8, also auch selbst nach der nur einen Partie würde ich auch sagen, das ist nicht gerechtfertigt. Sie ist vor allem nicht gerechtfertigt, wenn wir gleich zu meinem dritten Titel kommen, der, glaube ich, eine ähnliche Zielgruppe anspricht. Und da finde ich Applejack das bessere Spiel.
Ja, also im Moment, also es ist verfügbar. Es wurde sich ja auch schon gewünscht, dass man auch gerne mal über ältere Spiele sprechen kann. Ne? Also ich bin auch sehr froh, dass wir es jetzt nachgeholt haben. Es ist ja schon 2 Jahre auf dem Markt. Und ich denke, vom Preis her, ich weiß gar nicht, war es ungefähr bei 20, 30 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung. Was mir so ein bisschen fehlt, ist ein Sack tatsächlich. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist, bei Framework ist ja so ein schöner Stoffbeutel dabei, wo du alle Plättchen reintun kannst. Das ist bei Applejack nicht. Wir haben es jetzt gepimpt und haben gesagt, okay, thematisch zu Applejack nehmen wir uns so eine Supermarkt-Tüte, womit man das Obst in so eine Tüte tun kann, in so eine Stofftüte und ziehen da jetzt raus. Ne? Aber das fehlt so ein bisschen, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten ist das wirklich rund und schön und ich merke einfach, dass ich diese Uwe Rosenberg-Puzzle einfach sehr gerne mag. Und ich denke, das ist auch so die Zielgruppe, Leute, die gerne Puzzle-Spiele mögen, Leute, die gerne Uwe Rosenberg-Puzzle-Spiele explizit vielleicht auch mögen, die werden damit auch große Freude haben. Ich bin jetzt aktuell bei so einer 8 von 10 und ich denke, damit bin ich auch eigentlich schon relativ gut eingerankt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da viel Potenzial nach oben oder unten ist. Das ist relativ final. Wir haben es jetzt echt viel gespielt seit der Messe und das will was heißen. Und ich bin froh, es im Regal zu haben und ja.
Ich frage mich ja bei so einem Spiel immer, also mich spricht das grafisch so bedingt an. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass, also ich freue mich nochmal da die live-physikalische Version zu sehen, aber ich denke zum Beispiel da an so ein Veil of Eternity, ne, wo ich sagen würde, das macht ja auch jetzt nichts Neues, ne, aber es sieht einfach so schick aus, ne, mit diesen Figuren, mit den Teilen da drauf, hat man sich richtig viel Mühe gegeben. Schaust du dir einfach gerne an. Und da frage ich mich manchmal, ob das so ein Uwe Rosenberg-Ding ist. Also sehr viele Spiele haben ja diesen Stil. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, er mag den und vielleicht bist du ja dabei. Aber für mich ist das immer so ein bisschen so altbacken. Ne? So wie du, wie wir sagen, ja, so sieht das typische deutsche Eurogame aus. Jetzt ein bisschen mehr, aber da hätte ich mich gefragt, weil die Mechanik ist ja so gut. Also hätte man da nicht mehr rausholen können.
Aber ich finde, Applejack ist definitiv das Schönste von seinen Puzzlespielen. Ne? Also das würde ich jetzt schon definitiv so
sagen. Das sagt ja auch was. Wenn
ja, also komm, also bei Framework wirst du niemanden finden, der mir sagt, das ist ein hübsches Spiel. Ja, da sind irgendwelche Rahmen, die aneinander...
Nee, genau, aber das will es auch gar nicht. Das ist so ein abstraktes Ding.
Ich finde es auch gut, dass es so aussieht, wie es aussieht tatsächlich. Genau, aber und so sehe ich das bei Applejack auch. Das hat so ein bisschen diesen gesunden Flair. So, da sind viele Äpfel. Ich habe ja gesagt, die sehen ein bisschen weird aus teilweise. Ja, da hast du so einen total tiefgrünen, giftgrünen Apfel. Da hast du so einen braunen, wo du denkst, den würde ich jetzt auch nicht mehr essen. Aber das funktioniert. Also für mich funktioniert das tatsächlich gut. Und es ist vielleicht dann ähnlich wie bei so einem Terraforming Mars, wo viele sagen, boah, warum sind da diese Stock-Footage-Sachen drin? Ich möchte meinen Applejack auch so haben tatsächlich. Ich möchte es auch gar nicht anders designt haben. Ich glaube nicht, dass mir da eine grafische Überarbeitung jetzt so gut gefallen würde. Ich glaube, das ist für mich genauso, wie ich es haben wollte. Stefan, was hast du uns noch mitgebracht?
Was habe ich? Ich habe es ja gerade schon mal so leicht angeteasert, Applejack. Und ich habe ein Spiel mit dabei, welches, würde ich sagen, in so eine ähnliche Kerbe schlägt, und zwar Cities von Phil Walker Harding. Phil Walker Harding ist ein Autor, der Bärenpark gemacht hat, welches ich sehr schön finde. Das hat mir Spaß gemacht hat, genau. Ja. Silver und Gold, Pyramiden finde ich gut. Du hast ja Magismus schon mal erwähnt.
Magismus ist cool, ja.
Das habe ich noch nicht gespielt. Super Mega Lucky Box haben wir hier als Familie mal gespielt.
Ja, auch gutes Ding.
Und ja, ne?
Cities, und Summer Camp finde ich auch immer noch ein sehr unterschätztes Einsteiger-Deckbuilding-Spiel. Tatsächlich.
Habe ich tatsächlich
Wanderlust
nie gespielt.
Wanderlust heißt es auf Deutsch.
Wie heißt das?
Wanderlust Abenteuer im Sommercamp. Das ist ja wie bei Filmen. Das ist ja grauenvoll. Das ist geil, ja. Ja, das mochte ich auch sehr. Habe ich viel auf der Arbeit damals gespielt. Ist so ein Wettrennmechanismus über drei Lanes. Das mache ich auch immer gerne. Doch.
Na gut.
Ja. Cities.
Ja, wir reden über Cities. Und zwar haben wir hier ein Puzzle, was gelöst werden will, um Siegpunkte zu generieren. Und das Puzzle ist hier so ein bisschen wie Harmonies, zweiteilig. Also, dass man sucht auf der einen Seite so seine Plättchen, seine Stadtplättchen aus, die entweder Wasser, Grünlandschaft oder ein Gebäudeuntergrund haben. Und dort stellen wir dann eben diese entsprechenden Gebäude drauf. Und das Ganze ist aber verpackt mit einem Worker-Placement-Mechanismus, der auch auf eine gewisse Art und Weise was Innovatives macht. Und zwar hat das ganze Spiel quasi vier Elemente. Einmal diese Platten, auf die ich die Gebäude draufstelle, die Gebäude selber. Dazu gibt es noch so ein paar Spezialplättchen, nennen wir sie, die ich auch nochmal da zusätzlich drauf platzieren kann. Und es gibt Siegpunktkarten, die gewisse Konditionen haben, die ich erfüllen kann, um dann Siegpunkte zu bekommen. Und es ist so, dass ich für jedes dieser Objekte quasi einen Arbeiter platzieren darf, beziehungsweise im Zweispielerspiel dann zwei. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall zwei Siegpunktkarten, ich nehme auf jeden Fall zwei unterschiedliche Plättchen, auf die ich draufpuzzle nachher und so weiter. Und das ist ganz nett. Vor allem im Spiel zu zweit musst du dann eben überlegen, okay, was will ich am ehesten gebrauchen, was könnte der andere mir wegnehmen, was will er nicht nehmen, wo kann ich drauf verzichten. Und das hat so ein bisschen so eine Saltfjord, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Mechanik, nach dem Motto, welche Würfel nimmt er mir weg. Und hier muss ich auch eben gucken, was kann ich mir zuerst nehmen, was eben nicht. Das Spiel, das macht Spaß. Das ist jetzt kein schlechtes Spiel. Ne? Das kann man mal sagen. Und ich habe mir gedacht, wir reden ja oft immer sehr lang und ausführlich über die Spiele, aber mehr kann man zu dem Spiel aber tatsächlich auch gar nicht sagen. So, es ist einfach, es ist so, das, was das macht, macht es in Ordnung. Das ist einigermaßen schnell erklärt. Das hat ein paar schöne Sachen. Also jede, es gibt noch so Städte, dann gibt es nochmal so unterschiedliche Meilensteine, würde man so sagen, die wer erreicht gewisse Sachen zuerst, dadurch hast du noch mehr Interaktivität und generell, dass es diese Interaktivität hat, rechne ich dem Spiel auch sehr hoch an.
Ja.
Das Spiel bewegt sich aber in einem Genre, wo es so unglaublich viele gute Sachen gibt. Ne? Das ist ja, konkurriert ja nicht nur mit einem Applejack, wie wir gerade sagten, sondern ne, so in 45 Minuten oder 30 Minuten, es spielt sich recht schnell zu zweit, ne? Das muss man auch sagen. Da halt eine Puzzleaufgabe zu bekommen, da konkurrierst du ja auch mit einem Cascadia, mit einem Sagrada, welches ich
ja, auch so hervorragend finde. Ja, so ein mittellanges Ding, ne? Also wenn du jetzt nicht einen ganz kurzen Absacker haben willst, sondern so einen, der so eine halbe, dreiviertel Stunde geht wahrscheinlich, ne?
Genau, genau. Ich würde sagen, es ist noch ein kleines bisschen kürzer. Ja. Und ich frage mich auch immer, also wir hatten auch Spaß mit dem Spiel, aber es fällt mir unglaublich schwer, das einzuschätzen. Aber ich habe auch nicht so den Wunsch, mir ist das Puzzle an sich, war mir das leider oft zu langweilig, hätte ich gesagt. Also das ist, ich sage auch nicht, dass das jetzt, also es ist schon fordernd und da ist auch nichts Schlechtes an dem Spiel. Das ist auch der Fall. Aber es ist in der heutigen Zeit, wo ich sage, dass da gibt es für mich einfach in diesem Genre zu viel gute Alternativen. Wenn wir das jetzt spielen würden, wenn du jetzt sagen würdest, ey, mich würde das mal interessieren, würde ich sagen, ja klar, spiele ich mit eine Runde, da habe ich keine schlechte Zeit dabei und das macht mir auch Spaß. Aber das sind vom Überlegen, wir sprachen ja auch mal in der Folge darüber, was macht ein gutes Spiel aus? So die Optionen sind dann oft auch zu eindeutig, finde ich, dass du dann sagst, okay, ich gehe jetzt auf die Gebäude, die alle einen Siegpunkt wert sind. Also dass ich, je nach Siegpunktkarten, dann kannst du so versuchen, zum Beispiel möglichst viele Gebäude zu haben, die nur ein Feld hoch groß sind oder sowas. Und dann guckst du, dass du darauf gehst und wenn irgendwelche Karten da sind, dann ist klar, dann gehst du darauf zuerst. Ja, und es ist trotzdem interessantes Puzzle auch, es macht auch Spaß, aber ja, würde sagen, 7/10.
Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, das wäre so per Definition, wäre das eine absolute 7/10. Ist nicht schlecht, ja. ist nicht herausragend, ist nicht super, sondern ist einfach gut. Man kann es gut mitspielen, aber man wird es auch nicht. Also man wird es vielleicht so ab und zu vermissen, wenn es nicht mehr im Regal wäre, aber es würde auch nicht richtig wehtun, sagen wir es mal so.
Genau so ist es, genau so, ja.
Das beschreibt. Haben wir doch schon die 7 definiert.
Ja,
Ich finde übrigens, sieht auch nicht geil aus. Also wo du eben bei Applejack das angesprochen hast, ich finde, das Spiel sieht absolut altbacken aus, irgendwie von der Grafik und auch diesen Teilchen und so, das sieht so ein bisschen, nee, also das spricht mich optisch wirklich deutlich weniger noch als Applejack tatsächlich. Aber ja,
wenn diese Gebäudeplättchen sind ganz nett, ne, wenn du die dann da stehen hast. Aber nein, also es macht jetzt auch nichts, reißt jetzt niemanden vom Hocker.
Es war ja recht gehypt damals, als der Kickstarter da war. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ich hatte es mir selber auf die Liste gesetzt, weil es einen großen englischen YouTuber gibt, Actualol heißt der. Für den ist das, glaube ich, sogar eins seiner Top 10, 20 Spiele oder irgend sowas. Und daher habe ich es mir vor allem deshalb auch zugelegt. Und ja, würde sagen.
Hast ihn jetzt deabonniert.
Habe ich direkt, auch ganz böse E-Mail geschrieben, natürlich.
Stell dir erstmal vor, alle, mit denen wir jetzt nicht übereinstimmen würden, würden uns nicht mehr hören. Da wären wir aber ganz schnell bei 0 Hörern.
So, ja.
Vielleicht, ja, aber.
Naja, ich mag ihn, also kann ich übrigens auch empfehlen. Sehr schöne Videos, also sehr auch gefühlt sehr viel Arbeit fließt in die Videos rein, die er macht. Und auch, der hat ein sehr cooles Video gemacht, wo wir jetzt schon mal bei ihm sind, wo er ein Video gemacht hat mit den besten Spielen, die in einen Schuhkarton passen.
Ach, witzig.
Oh, ja. Das ist wirklich ein cooles Video, weil da wirklich auch so kleine Spiele sind und so zum Reisen. Und
das gucke ich mir mal an.
Musst du dir mal angucken. Ja, glaube ich, könnte dir auch gefallen. Ja. Da ist Tinderblocks oder sowas auch dabei. Da bin ich auch drauf aufmerksam geworden. Also Cities macht nichts verkehrt, ist aber einfach, da habe ich zu viele bessere Alternativen momentan im Schrank. 7/10, passt, machen wir direkt weiter. Simon, was ist deine Nummer 3?
Klingt absolut nachvollziehbar. Meine Nummer 3, oder soll ich eher sagen meine Nummer 1? Nein, ein Spiel, wo ich gedacht hätte, okay, ich will jetzt den Stefan nicht zu sehr davon irgendwie vorher das Material zeigen. Der Stefan ist ja auch manchmal so, dass er sagt, ja, und das weiß ich nicht. Und als ich ihm den Namen nur genannt habe, was wir heute besprechen, sagte er direkt, oh, das sieht ja krass aus, das, wo kriege ich das her?
Und dann habe ich festgestellt, dass es so ein Schnipsspiel ist und dann habe ich gedacht, ah nee, doch nicht.
Echt? Aber du magst doch auch Schnipsspiele, oder?
Nee. Nee? Ich weiß nicht. Nein, also eigentlich, okay. Habe ich das mal behauptet? Also man muss ja mal...
Ich fange mal so an. Kennst du Ice Cool?
Natürlich.
Und wie findest du Ice Cool?
Geht so.
Okay. Warum findest du Ice Cool geht so? Wegen dem Flicking oder wegen, ich sag mal, der Spannung, die am Tisch nicht so ganz aufkommt, weil es halt ein Kinderspiel ist?
Also ich finde da zum Beispiel dieses Autorennspiel, das habe ich hier auch und will mir jedes Mal die
Pitchcar
und so.
Ja.
Pitchcar, genau. Hm. Interessanter, ich hatte noch anderes Flicking-Spiel, was ich da Schnipsspiel, Flicking-Spiel, sind wieder die Anglizismen, Simon.
Ja, aber das nennt man so, sorry.
Nee, das nennt man Schnipsspiel.
Okay.
Aber ja, also für mich war immer so dieses, also Ice Cool wird ja auch so advertised mit dem, okay, du kannst dann so da drüber hüpfen, wenn du die richtige Technik kannst und irgendwie
ja, das
nie so wirklich funktioniert bei uns.
Also ja, wir sind einfach schlecht.
Genau. Ja. Also Moment. Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Ich glaube, ich bin zu doof für Ice Cool und für solche Spiele generell.
Das ist ein geiles Zitat. Ich
zu unfähig. Zu doof nicht. Das hat ja wahrscheinlich weniger geistige, aber die Mechanik, meine Finger,
was schwer.
Auch immer.
Ja.
Ich bin unfähig und da fehlt bei mir die Begeisterung. Deshalb ist es bestimmt vielleicht auch ein tolles Spiel. Keine Ahnung.
Also bei mir ist es so, Ice Cool habe ich tatsächlich auch zu Hause auch für die Arbeit damals besorgt, weil es war ja auch so eins der Kinderspiele, die man, wenn man Flicking Games mag, auf jeden Fall mal gespielt haben soll. Du hast ja auch Rums auch noch gekauft, hä?
Was habe ich mir gekauft?
Rums, Schnipp die Krone hast du dir doch gekauft.
Ja, genau, in der Hoffnung,
dass das ein besseres ist. Du magst keine Flicking-Spiele. Also ja, Also,
na,
was
ich mag
mochte
auch
ich?
Dungeon Fighter übrigens sehr gerne.
Ja, also siehst du, ja, komm.
Das ist ja
also
auch kein
dann, ich pitche es dir jetzt mal. Es geht um ein Spiel, wovon ihr wahrscheinlich alle noch nie was gehört habt. Es heißt Iron Forest. Wichtig, nicht Iron Wood. Das
nicht
ist das
Iron
Spiel von Mindclash. Das haben wir auch schon, oder ich habe es schon ein paar Mal gespielt, kann aber da noch nicht drüber sprechen.
Das war mal, als du geschrieben hast, dass wir heute darüber reden, habe ich erst gedacht, ach, er hat sich verschrieben, er meint Iron Wood, weil ihr das auch so oft gespielt hattet.
Ist irgendwie unglücklich. Nein, es ist Iron Forest. Und es ist der Nachfolger von Ice Cool, von den gleichen Designern, aber mit mehr Spiel drumherum. Ich würde sagen, Ice Cool ist ein cooles Schnippding, was aber, ich sag mal, an sich nicht so viel cooles Spiel drumherum hat, ne? Also du hast so ein kleines Rennen und musst durch die Türchen durch. Aber an sich ist das jetzt nicht so sonderlich abwechslungsreich, nicht sonderlich interessant für mich jetzt als Erwachsenenspieler. So. Und jetzt gab es vor einigen Jahren einen Kickstarter mit dem Pitch quasi Ice Cool 2, aber mit Fähigkeiten, mit Asymmetrie, mit zwei verschiedenen Ebenen. Und da kommen wir jetzt zu dem großen Ding, weswegen du auch gesagt hast, oh, das sieht ja interessant aus. Denn wir spielen nicht auf einer Ebene, sondern wir spielen über zwei Ebenen. Und das ist das Coole, was auch tatsächlich thematisch und mechanisch sehr gut eingebunden ist. Erstmal muss ich sagen, dass ich mit sehr, sehr negativen Gefühlen in dieses Spiel reingegangen bin. Das liegt daran, dass das einer dieser Kickstarter ist, auf die ich seit langer Zeit warte. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch zwischendurch diesen Kickstarter auch schon komplett abgeschrieben hatte, weil ich gedacht habe, okay, der kommt auch sowieso nicht mehr an. Das war einer meiner ersten und es ist
Anfang 2023 war das, ne?
Genau, Anfang 2023 sollte er ausgeliefert werden.
Oh.
So, und jetzt haben wir Ende 2024. Das ist jetzt fast, also es ist ein Dreivierteljahr fast. Ja, doch, ein Dreivierteljahr. Oh, zu spät. So, erstmal würde ich sagen, das finde ich uncool. Ich muss auch zugeben, ich bin bei Kickstarter auch nie derjenige, der irgendwie alle Updates liest. Es kam aber auch lange Zeit gar kein Update mehr, wo ich echt gedacht habe, okay, Mist, das Ding ist wahrscheinlich jetzt vorbei. Irgendwann kriegst du dann die Nachricht so, kommt nicht mehr. Nein, plötzlich Versandbestätigung. Es lag bei mir, aber ich muss auch sagen, dadurch, dass wir so lange gewartet haben, also sowohl meine Freundin als auch ich haben gesagt, boah, weiß ich nicht, ne, so ein bisschen die Vorfreude jetzt weggegangen. Dann haben wir das Spiel aber auf den Tisch gebracht und es war krass. Es hat uns so dermaßen gefesselt, dass es natürlich nicht bei einer Partie geblieben ist. Wir haben es in kürzester Zeit jetzt, ich glaube, wir haben 6 oder 7 Partien gespielt und es ist wirklich super cool. Und es hat an den richtigen Ecken oder an den richtigen Momenten bei iSchool interveniert und gesagt, wir machen jetzt was Besseres draus. Das beginnt erstmal damit, dass wir quasi eigentlich ein Teamspiel haben. Entweder spielen wir es 1-gegen-1 oder 2-gegen-2. Zu dritt würde ich sagen, ist es nur so semi-optimal, weil wir dann so einen Free-for-All-Modus haben. Wieder Anglizismus, so steht es aber in der Anleitung. Würde sagen, ich würde es eher so in der Teamvariante spielen und ich sehe das auch eher 1-gegen-1 oder 2-gegen-2. Jedes Team hat 4 Roboter und es ist so von der Thematik, es gibt eine Stadt im Himmel und es gibt den Wald auf dem Boden. Und diese beiden Welten prallen aufeinander. Das heißt, alle Spawnpunkte von dem einen Team sind in der Luft, alle anderen oder die von dem anderen Team sind alle im Wald. Und es gibt eine Asymmetrie, nicht unbedingt in den Fähigkeiten, überhaupt nicht, aber in dem, wie wir Spiele zum Beispiel gewinnen können. Das heißt, wir haben ein szenarienbasiertes Spiel, wo ich jetzt aber auch sagen würde, wenn ich die 12 Szenarien alle durch habe, kann ich einfach wieder von vorne anfangen. Vielleicht lasse ich das erste weg, weil es relativ basic ist. Aber wir haben jetzt, glaube ich, die ersten 4 Szenarien schon gespielt oder 5 sogar. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von den kreativen Ideen. Da steckt so viel Arbeit drin. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht manchmal darf man einfach nicht so ungeduldig sein. Ne? Manchmal ist vielleicht auch schön, wenn so viel Entwicklungsarbeit reinfließt, dass man nachher so ein tolles Gesamtprodukt hat. Ich sag mal, eine der Hauptaugenmerke dieses Spiels liegt sicherlich auch auf der Mechanik, dass wir ein kleines Katapult dabei haben. Und damit können wir aus den Randbezirken des Waldes uns in die Lüfte katapultieren, wenn wir es schaffen, überhaupt zu treffen. Denn da kommen wir zu dem großen Ding, weswegen ich iSchool eigentlich auch ganz cool fand. Das ist schwer, ne? Was du gerade eben gesagt hast. Es gibt viele Flicking-Spiele und ja, die fühlen sich auch alle irgendwie ähnlich an. Ob ich jetzt einen Kokinole-Stein flicke oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, bei Rums schnippt die Krone einen Würfel flicke. Okay, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das verhält sich unterschiedlich, aber bei iSchool oder jetzt auch bei Iron Forest, ist es schon krass. Also das hat schon richtig Lernpotenzial. Das hat viel Skill. Du kannst versuchen, dadurch, dass die so auf Halbkugeln stehen, die Mechs, kannst du versuchen, die um die Ecke zu schießen. Du kannst versuchen, die zu lupfen. Du kannst so viel damit machen. Und das ist wirklich eine Kunst, wenn du das gut kannst. Ne? So wie du eben gesagt hast, wahrscheinlich bist du zu unfähig dafür. Ich würde sagen, das bin ich auch heute noch. Das richtig gut hinzubekommen, ist nicht leicht. Aber da hat es jeder nicht leicht. Ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, das ist das Schöne bei diesem Spiel. Ne? Jeder hat diese Herausforderung. Und genau, es gibt jetzt noch Fähigkeitenkarten, die wir am Anfang des Spiels ziehen können. Oder wenn wir eine Lootbox öffnen, platzieren wir für den anderen irgendwo auf der Map. Oder wir schalten einen der anderen Roboter aus. Das ist auch eine der großen Neuerungen. Wir können die anderen Roboter quasi selber mit unseren abschießen. Und jeder Roboter hat 2 Leben. Wenn er dann kaputt ist, kommt er halt zurück auf seinen Spawnpunkt. Und es ist natürlich auch ein taktisches Element. Wenn ich weiß, okay, der Roboter hat noch den Auftrag, in diesen Raum dazu kommen und da irgendwas zu machen, kann ich natürlich vorher versuchen, den Roboter auszuschalten, damit er eben ganz woanders spawnt. Bis er dann wieder da unten ist, wird es nicht einfach. Und da helfen einem auch diese Karten. Da gibt es Sabotagekarten, da gibt es Minen, du kannst Räume versperren. Da passiert so viel, obwohl es eigentlich nur so eine, ich sag mal, nach 4, 5 Partien kennst du die Karten. Du weißt, was passieren kann, aber die nehmen so viel Einfluss ins Spielgefühl, dass das richtig gut designt ist. Da gibt es fast nur gute Karten. Ich habe am Anfang gedacht, okay, es ist ein bisschen wenig Abwechslung und dann merkt man aber, okay, nee, die Karten sind einfach richtig gut und die haben vielleicht die Karten, die nicht so gut sind, einfach rausgeworfen. aus dem Spieldesign. Und wir wissen auch nie, wann welcher Mech jetzt dran ist. Wir haben so ein Aktivierungsdeck, kennen wir aus anderen Spielen. Wir drehen um und sehen, welcher Mech ist jetzt dran. Und ja, das ist im Endeffekt das Spiel. Bei dem einen Szenario wollen wir durch alle Türen durch. Bei dem anderen Szenario wollen wir, heute hatten wir zum Beispiel ein Szenario, wo wir Area Control hatten. Wir hatten noch zusätzlich so Würfel, die wir platzieren konnten. Die mussten wir allerdings auch schnippen. In andere Räume wiederum rein. Das ist crazy. Und wir wollen dann, je nachdem, wie die Würfelzahlen sind, wollen wir quasi die höhere Stärke in den Räumen haben. Wer am Ende mehr Stärke hat, hat gewonnen und so. Da steckt so viel drin und ich bin so gespannt, was da noch kommt. Das ist sehr abwechslungsreich und das Spiel generell ist wirklich gut und hochwertig designt. Das ist durchdacht, vor allen Dingen, weil diese Minis, wenn man sich die anschaut, du denkst, okay, wenn die jetzt auf den Boden fallen, die gehen ja irgendwie kaputt. Ich glaube eher, der Boden würde jetzt kaputt gehen als diese Miniaturen.
Sehr hochwertig.
Also die sind uns locker aus 2 Meter Höhe durch das Katapult. Das muss man ja dazu sagen. Das ist nicht so einfach, die da drauf zu platzieren. Durch das Katapult sind auch schon einige aus 1,5 bis 2 Meter entfernt. Ja, vielleicht 2 Meter ist übertrieben, aber 1,5 Meter Höhe auf den Boden geknallt, vollkommen drauf. Und die sind ja detailliert, die Figuren. Im Gegensatz jetzt zu Ice Cool, da sind es halt irgendwelche Pinguine, aber die sind jetzt schon so 3D-Miniaturmäßig und die sind bisher haben die keinen Kratzer abbekommen. Das finde ich wirklich stark. Und ich weiß nicht, das bringt so eine Spannung am Tisch, so eine Lockerheit. Du musst entscheiden, wann gehe ich aber auch nach oben, wann erfülle ich meine Aufträge oben auf der Map, wann mache ich das unten. Du musst entscheiden, gehe ich jetzt voll auf mein Ziel oder hindere ich den anderen daran. Und du musst flexibel spielen. Und alleine durch den, der eine startet oben, der andere startet unten, ist schon Asymmetrie in dem Ding vorhanden. Aber auch die Ziele sind unterschiedlich. Der eine muss vielleicht mehr machen als der andere. Dafür ist das andere schwerer zu erreichen. Sodass wir dann auch gesagt haben, okay, wir machen Hin- und Rückrunde. Einmal spielst du die Grünen und einmal bin ich die Grünen. Damit man eben auch beide Seiten mal gespielt hat. Und es ist cool. Das ist wirklich cool. Und ich habe bisher keinen Negativpunkt bei diesem Spiel, außer dass es nicht verfügbar ist. Also es gibt es aktuell leider nicht. Es hatte einen stolzen Preis. Ich glaube, ich war bei $95 damals im Kickstarter drin mit einem extra Katapult und hoffe, dass das auch noch irgendwann in den Retail kommt. Da muss man eben mal vielleicht auch auf dem Gebrauchtmarkt, dadurch, dass es so lange unterwegs war, die Augen offen halten. Aber ansonsten finde ich das cool. Bin wirklich großer Fan und bin gespannt, ob es dann bei dir auch einzieht.
Was ich bei dem Spiel übrigens mal empfehlen würde, sich mal wirklich auf YouTube ein paar Videos anzuschauen, weil das ist, glaube ich, schon wirklich auch was sehr Spezielles, wie du das auch beschreibst. Schon allein mit der zweiten Etage, mit dem Katapult da hoch zu katapultieren, das sieht tatsächlich auch sehr interessant aus und trotz meiner Abneigung gegenüber Ice Cool hat das bei mir auf jeden Fall auch so das Interesse geweckt.
Schön.
Oh, das könnte ich mir schon doch nochmal anschauen wollen. Was ich bei solchen Schnippspielen, glaube ich, immer wichtig finde, ist, dass es nicht unnötig kompliziert wird. Wir haben ja in der Folge mit Strohmann Games über das Schnippspiel von denen gesprochen.
Ja.
Was ja so ein 4X-Spiel sein soll.
Ja.
Da ist so meine unterliegende Sorge so ein bisschen, dass man ein Schnippspiel nimmt und dann einfach das komplexe Regelwerk von einem 4X-Spiel darauf setzt. Und ich glaube nicht, ob das so gut funktioniert. Ich bin mir unsicher. Also ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Wir werden da noch
reingehen dann. Ja. Und das wollen wir uns ja auf jeden Fall auch mal anschauen.
Ja.
Aber was ich bei dem Iron Forest, zumindest so wie du es mir erzählt hast und von dem, was man aus den Videos so sehen kann, glaube ich wertschätze, ist, dass es nicht unnötig kompliziert ist und trotzdem interessante Spielmechaniken da reinbringt. Und natürlich so ein bisschen so diesen Skill, wenn dir gute Sachen gelingen, den man ja auch schon bei Ice Cool kannte, dann, wenn es dann klappt, ist die Belohnung nochmal entsprechend groß.
Da hast du einen absolut wichtigen Punkt, ne? Also dieses, du machst etwas, vielleicht nicht mehr absichtlich, aber es ist krass. Also ich habe teilweise aus Versehen Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, also never ever schafft das jemand bewusst. So, das geht nicht. Das war einfach, das ist einfach schön, das am Tisch zu haben, ne? Zu sagen, okay, hier weiß ich nicht. Das ist Es gibt so ein schönes, befriedigendes Gefühl, wenn du irgendwas machst. Du hattest es vielleicht gar nicht vor, aber es ist noch besser geworden, als du gedacht hast, so aus Versehen. Und klar, du, vielleicht wirst du irgendwann besser und ich hoffe, dass ich auch irgendwann das Lupfen hinbekomme und so. Aber ja, das ist, ich finde es klasse. Also ich bin jetzt nach, ich weiß nicht, 6, 7 Partien, wäre ich tatsächlich auch aktuell bei einer 9 von 10. Ne? Also für mich ist das so ein Spiel, wo ich sage, das hat auch Potenzial auf noch mehr. Dafür müsste ich jetzt gucken, wie sich auch der Spielreiz über die nächsten Monate hält. Das werden wir dann wahrscheinlich in der Jahresrückblicksfolge besprechen. Wenn es bis dahin immer noch auf den Tisch kommt, ja, dann hat das definitiv Potenzial für einen Titel des Jahres. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr froh bin, in dem Kickstarter gewesen zu sein, weil das ist wieder so ein typisches Kickstarter-Ding. Da wirst du jetzt nicht rankommen. Ne? Und davon hätte ich auch nicht wahrscheinlich wirklich viel mitbekommen, wenn es nicht jetzt angekommen wäre. Und ja, man merkt irgendwie schon, dass es von der Essenz schon von den Menschen von Icecool oder von Brian Gomez ist, der auch Icecool mitdesignt hat, aber eben mit ein bisschen mehr. Also nicht nur ein bisschen, es ist schon viel mehr, aber du merkst im Spiel, dass es alles sich so rund einfügt. Es ist jetzt kein Kennerspiel, es ist eher auf Familienniveau, Fun und die anderen Sachen kommen so mit dabei, aber ja, es ist, ja, ich finde es super. Ne? Also ich war echt überrascht.
Ich werde auf jeden Fall zuschlagen, wenn das verfügbar ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier auch nochmal mit den Kindern super gut ankommt. Bin das da gespannt drauf. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Icecool hat mit den Kindern auch gut funktioniert.
Übrigens. Ich wollte gerade sagen,
für mich war das eher so, ach, ich muss das nicht unbedingt spielen.
Das Schöne ist, das würde ja auch wieder Kinder abholen, die mit Kindern untereinander spielen. Ja? Also das ist ein Spiel, wo die Zielgruppe wieder breiter ist. Du sprichst die Leute an, die Flicking Games mögen, also Schnippspiele, die aber vielleicht jetzt, weiß ich nicht, Icecool doch zu simpel finden. Das bin ich zum Beispiel. Ja. Du sprichst aber auch diejenigen an, die vielleicht Icecool gemocht haben und gesagt haben, ich brauche jetzt eine neue Herausforderung. Und du kannst mir sagen, was du willst, aber wenn du einem Kind dieses Ding zeigst, ja, dann wird es erstmal fasziniert davon sein, oh, ich will das irgendwie ausprobieren. Und
ja, allein schon mit dem Turm und den Katapult und den Figuren. Nee, also ich glaube, allein davon lockt das Kinder an, auf jeden Fall.
Und ich glaube, das können auch Kinder gut untereinander spielen. Ja, wenn klar ist, die Karten sind auf Englisch, die kannst du dann theoretisch wieder weglassen. Und das ist
keine
Schöne,
deutsche Version erstmal.
Es gibt keine deutsche Version und ich würde auch sagen, du kannst das auch so ein bisschen sandboxig verwenden. Ja, dann machst du halt das Szenario nicht so kompliziert, sondern machst eher das erste Szenario oder erfindest deine eigenen Sachen. Das ist auch völlig möglich. Ne? Es bietet das Spiel auf jeden Fall. Ne? Also kannst du es auch komplett ohne diese Special-Karten spielen, dann ist es halt nicht so cool, aber ich glaube mal, für Kinder reicht's. Ja, so viel zu Iron Forest. Ein Spiel, bei dem wir mal gespannt sind, ob es das Ganze noch in den Retail schafft, damit der Stefan es auch ausprobieren kann. Weil ausleihen wird erstmal schwierig wahrscheinlich. Oder ihr kommt vorbei. Dann machen wir 2 gegen 2. Das geht natürlich auch.
Kriegen wir hin und nein, aber ich freue mich ja auch, wenn es was gibt, wo so eine gewisse Vorfreude herrscht und wenn es dann irgendwann verfügbar ist.
Ja.
Du hast es ja gespielt, du hast hier wieder schöne Perle ausgegraben. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf.
Ich bin auch immer froh, wenn ich das finde, weil das irgendwie auch so ein schönes Gefühl ist, wenn man mal wieder ein Spiel gefunden hat, was keiner kennt. Das finde ich immer gut.
Glaub ich.
Ja, Stefan, es war mir eine weitere Freude, mit dir heute zu quatschen. Und ich hätte jetzt gesagt, die Nudel der Woche ist natürlich die goldene Nudel. Muss ja.
Aber natürlich, wenn nicht die welche
vergoldete,
sonst?
Die vergoldete. Gibt es vergoldete Nudeln? Ich meine, es gibt alles, ne? Warum nicht? Exklusive Goldpasta, Tatsache. Dann ist das ach du Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist für, also, sorry, das kann ich nicht verstehen. Beim Heiratsantrag für ihr Goldstück und an Weihnachten. Nee, danke. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Vielen, vielen Dank, Simon. Bis dahin.